Hallo, mein Name ist Daniel Zenzis und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Zenzis will's wissen. Heute Folge 50 und ich hätte mir keinen besseren Gast wünschen können. Ich hatte schon ein unglaublich tolles Vorgespräch. Ich habe heute den Philipp von der Nerdbude hier. Ich glaube, das ist so die richtige Bezeichnung.
Ich glaube, es geht alles. Ich glaube, es geht alles. Aber hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf zur Episode 50, wie ich gerade erfahren habe. Ich fühle mich geehrt, würde ich sagen. Schön.
Ja, also hier, eigentlich müssen wir jetzt mit Spezial-Jingle oder sowas arbeiten, aber genau, schön, dass du da bist. Und wir hatten schon ein tolles Vorgespräch, muss ich sagen. Wir haben ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt, was Rabbit Holes angeht.
Oh ja.
Und sind auch nochmal gerade ganz schnell über ein paar Themen ausgetauscht, um ja nicht, dass uns die Rabbit Holes nicht ausgehen. Aber ja, dann sind zukünftige Folgen schon gesichert. Ja. Ja, heute Philipp mit dir, Folge 50 und es geht um dein Thema mechanische Tastaturen, das kann ich schon mal sagen. Darüber haben wir uns auch, glaube ich, so ein bisschen kennengelernt über Ready for Review, als wir da angefangen haben, uns da in dieses Rabbit Hole zu begeben. Dann warst du auf einmal auch da.
Ja, ich glaube, ihr wart zuerst da. Ihr habt mal gemeint, ah, da gibt's doch so einen Podcast, der redet da sogar drüber. Ich habe gesagt, habe ich mir gedacht. Könnte ich sein. Und da habe ich euch ja geschrieben, so von wegen, hey, ja, könntet ihr wenigstens hier sagen, wen ihr meint. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen.
Echt, wir haben dich nicht genannt. Ich glaube nämlich,
das kam in der ersten Erwähnung nicht.
Das war Sandra, halt da so bin ich unschuldig. Halt
so sehr gut.
Genau, aber dafür warst du Gast bei uns. Auch eine schöne Folge, wo es auch um mechanische Tastaturen geht. Da kann man auch, glaube ich, unendlich lange drüber reden. Ich bin wirklich super gespannt, wie lange die Folge heute wird. Ich kann mir alles vorstellen. Genau. Aber Philipp, es soll Leute geben und Menschen, die dich noch nicht kennen. Und von daher wollte ich dich doch mal kurz bitten, dich vorzustellen und zu erzählen, was du so, wer du so bist, was du so machst und ja, was dir so einfällt zu dir.
Ich glaube, Menschen, die mich nicht kennen, gibt's jede Menge. Ich bin da nicht so die Rampensau, oder wie sagt man da? Wie fängt man sowas an? Ich bin Philipp, ich bin Jahrgang 85. Wie alt ich aktuell bin, weiß ich nicht, weil ich ganz schwer rechnen kann mit Jahreszahlen. Das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich sowas um die 38, denke ich mal.
Den glaube ich auch jetzt gerade ganz schnell überschlagen.
Ja. Genau, aber das tut auch nichts zur Sache. Genau, was ich so mache. Ich mache jede Menge Kram, das so umschreibe ich es immer ganz gerne. Zum einen, wie es Daniel gerade schon gesagt hat oder wie du schon gesagt hast, ich baue gern Tastaturen und verliere mich auch gern so in diesem ganzen Kaninchenbau von mechanischen Tastaturen. Muss man ja dazu sagen, ich finde jetzt nicht alle Tastaturen optimal. Mir haben es eher so die mechanischen Tastaturen angetan. Und wenn ich nicht gerade Tastaturen baue, dann rede ich darüber in meinem eigenen Podcast, dem Klick-Klack-Hack, beziehungsweise CCH. Den kennt vielleicht der ein oder andere, wenn jetzt hier nach mechanischen Tastaturen gesucht hat und hier gelandet ist. Was mache ich sonst noch so? Ich habe einen kleinen Metacortex, nenne ich das Ganze immer. Das ist die Nerdbude, die du gerade schon erwähnt hast. Die war eigentlich ursprünglich gar nicht so gedacht für die Außenwelt. Das war eher so ein kleines Ventil für mein Gehirn, das ich gebraucht habe, um da Sachen niederzuschreiben und vielleicht später auch mal wieder zu finden. Und ja, und daraus entstehen dann jede Menge andere Sachen. Ich baue lustige kleine Devices wie Cyberdecks. Ich weiß nicht, ob deine Hörer wissen, was ein Cyberdeck ist. So eine kleine Kombination aus Rechner, Tastatur und Bildschirm, alles in einem Device. Ganz nett, sowas baue ich ganz gern. Ich programmiere, wenn man das so nennen darf, mit Sicherheit nicht professionell, aber mit Spaß auf jeden Fall. Baue dann so kleine Sachen wie einem eigenen kleinen Content-Management-System, gerade für die Nerdbude, sowas oder oh, Color Schemes sind auch ganz nett. So wie das Cyber 23 zum Beispiel. Kurze Werbung. Wie war das? Ich packe das in die Shownotes.
Genau, alles in die Shownotes.
Den Link bekommst du da noch. Das genau, und dann entstehen aber auch noch so andere Geschichten, obwohl die Zeit es gar nicht zulässt und man gründet dann so den zweiten Podcast. Da wäre dann zum Beispiel die Hackerkultur. Und ich muss auch, kleiner Spoiler an der Stelle, wenn das schon die Episode 50 hier ist, braucht man so ein bisschen Exklusiv-Content. Oh. Der dritte ist auch schon in der Pipeline.
Sehr gut.
Es wird einen dritten Podcast geben, den mache ich allerdings nicht alleine, aber dazu dann ein bisschen mehr, wenn es da nähere Infos gibt. Genau, das kann ich jetzt hier noch nicht weiter spoilern. Ja, genau. Und so, das umfasst dann so mein Kosmos. Und irgendwie gibt es dann doch Menschen, die das Ganze auch ganz lustig finden und das mit mir teilen. Finde ich ganz, ganz cool. Das umschreibt so ganz grob mein Tun und mein Dasein.
Ich muss auch mal gleich eine Empfehlung aussprechen. Die Nerdbude ist schon sehr gut. Also wenn du was bloggst, ich nenne es mal Bloggen. Für mich ist es wie ein Blog, weil du hast Beiträge, wo du so ein bisschen Status-Update gibst oder wo du mal beschreibst, wie du was gemacht hast. Dann finde ich diese Artikel immer sehr gut. Also du hast zum Beispiel jetzt beschrieben, wie du deine Nerdbude umgezogen hast zu Hetzner und das mit NixOS zum Laufen bekommen hast. Und das waren sehr, sehr gute Dokumentationen, wo ich als jemand, der sehr weit weg von Infrastruktur ist oder der sich da immer sehr weit weg von hält, ja, gedacht hat, ach ja, das könnte ich jetzt, also mit den Basics bekomme ich das hin. Und ich habe gesehen, du hast mal über Vim ein bisschen was geschrieben. Also und wirklich jedes Mal sehr gut erklären, so gefühlt Zeile für Zeile, was du jetzt eigentlich machst. Und ja, finde ich, ist eine Empfehlung. Also kann man sehr gut lesen, was du da machst. Und ja.
Ich glaube, das Gute daran ist, ich bin da genauso weit weg davon. Also ich bin da auch nicht so in der Materie drin. Ich bring's mir auch selber bei, einfach weil ich es wissen will. Also NixOS ist ja eh das beste Betriebssystem der Welt.
Ja.
Und das will man dann natürlich überall haben. Und dann sitzt man halt davor und will dann weg von diesem 0815-Hoster, wo man einfach seinen Webspace hat und denkt so, naja, dann halt schon eine eigene Kiste irgendwie bei Hetzner buchen. Und dann sitzt man davor und überlegt, was nehme ich jetzt? Das Standard Ubuntu, Debian, alles ganz, ganz nett und abgehangen so als Betriebssystem, aber dann hat man halt daheim auf dem Laptop doch dann schon NixOS laufen und dann will man das vielleicht dann doch auf dem Server haben, weiß aber überhaupt nicht, wie das geht, wo man anfängt und dann gräbt man sich da rein und ist im nächsten Rabbit Hole drin und dann, irgendwann funktioniert es dann. Ich meine, ich glaube, der Mail-Server hat jetzt insgesamt vom Anfang bis jetzt zum funktionierenden Mail-Server mit ein- und ausgehenden Mails, er wird nicht mehr nur als Spam erkannt, hat es, glaube ich, auch 2 Monate gedauert, bis das Ding dann gelaufen ist. Also ich saß nicht konstant dran, muss man auch dazu sagen. Ganz klar, ich hatte dann irgendwann auch mal keine Lust mehr, weil es mir auf die Nerven ging. Aber irgendwann dann setzt man sich ran, so, jetzt muss es funktionieren. Und dann hat es funktioniert irgendwann, genau. Und deswegen gab es, glaube ich, auch seit 3 oder 4 Monaten irgendwie keine Posts mehr auf der Nerdbude. Und jetzt aber wieder den finalen Post, dass der Server jetzt endlich komplett funktioniert und alles umgezogen ist. Und ja, ich glaube, Blog trifft es wahrscheinlich ganz gut. Da hast du wahrscheinlich recht.
Ja, wäre jetzt so das Erste, was ich damit so assoziiert habe. Und ich muss ja Lob aussprechen. Ich weiß nicht, ob du es bei Ready for Review gehört hast, weil ich glaube, da habe ich es auch erzählt. Die Hackerkultur ist ja der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und es diesen Podcast wieder gibt. Weil der hatte eine sehr, sehr lange Pause.
Ja, das habe ich gehört schon. Also beziehungsweise das Lob habe ich gehört. Vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Ist cool. Lustigerweise, du bist da auch nicht der Einzige. Ich glaube, den Christian haben wir auch ein bisschen getriggert. Finde ich schon ganz gut. Nee, aber schön. Das ist sehr schön. Mehr Podcasts. Finde ich gut.
Ja, ich verbinde auch mit diesem Podcast selber nur Positives. Also es hat alles Spaß gemacht. Man lernt neue Leute kennen. Ist ja auch bei Ready for Review so, dieses ganze Netzwerk mit anderen Podcasts, wo man befreundet ist, ne? Und die dann featuret man sich gegenseitig, weil man sich gegenseitig toll findet und oder gerne hört. Und ich finde das einfach toll. Das ist so eine positive Community. Und ich habe bei Hackerkultur deine Folge 0 gehört und ich bin danach mit meiner Frau spazieren gegangen und habe gesagt, ich muss den wieder aufleben lassen. Ich bin wieder, ja, das, was vorher weg war, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt eine Pause, der klappt jetzt nicht mehr. Ich muss schon eine Eigenmotivation haben, damit ich den machen kann. Das ist dann wieder entflammt quasi. Und das wollte ich dir auf jeden Fall mitgeben. Da hast du auf jeden Fall, ich hoffe, was Gutes gemacht.
Ja. Ich hoffe es doch auch. Nee, aber das ist relativ lustig, weil das ist nämlich genau das Gefühl, was ich da probiert habe, in der Nullnummer auszudrücken. So dieses Kribbeln, was man da hat, wenn man neue Sachen entdeckt, beziehungsweise erforscht. Genau das. Ja, cool. Nee, schön. Dann kam es so rüber, wie ich es wollte.
Hat schon mal geklappt, ja.
Wunderbar.
Und zur Belohnung oder zur Bestrafung, das sehen wir dann heute noch, darf es dann auch heute hier dabei sein.
Ja, das ist meine Belohnung, deine Bestrafung, glaube ich.
Naja, kommt drauf an, was du jetzt gleich hier noch machst, was ich alles rausschneiden oder machen.
Achso, wir brauchen wahrscheinlich einen Disclaimer, wenn wir über Tastaturen reden. Also wir sind hier in diesem Podcast nicht verantwortlich, wenn ihr viel Geld auf Tastaturen werft, ja. Wenn eure Geldbeutel relativ schnell sehr leer sind. Da können wir nichts dafür. Wir geben nur Denkanreize.
Vielleicht sollte man noch mal so eine Blockliste anbieten, dass man sich dann auch im Browser selber schützen kann, dass man sagt, oh, da bin ich anfällig für. Dann ja, müssen gewisse ja. Seiten geblockiert sein, damit ich da nicht versehentlich mein Gehalt rein investiere. Weil das geht wirklich schnell. Also das ist, es geht sehr, sehr schnell. Also das ist,
Fluch und Segen zugleich. Ja. Ich glaube, du hattest auch auf Mastodon geschrieben, dass ich doch meine Posts mit Content Warning versehen soll. Ja, das warst du. Okay, sehr gut.
Ja, es ist halt auch so, also ich kann es ja erzählen, du warst ja so nett und hast mir was geschickt zum Basteln und dann fehlten da Switches und Keycaps und dann hast du mir welche empfohlen, die habe ich auch einfach blind gekauft, so haben wir gedacht, okay, dann habe ich was und dann fängst du an zu gucken und sagst, ja, aber die Keycaps, die sehen auch eigentlich ganz nett aus, ja, und dann ja, liegen da jetzt noch ein paar andere Sachen unten, die ich auch ausprobieren muss, aber ja. So, das ist ein Content Warning, wenn ihr anfällig seid für Rabbit Holes und gerade nicht viel Geld ausgeben wollt, solltet ihr hier vorsichtig sein. Am besten nächste Folge weiter.
Wobei, genau. Das, vielleicht kommen wir später noch drauf, man braucht gar nicht so viel Geld, man kann auch jede Menge Spaß haben, ohne Tausende von Euros in dieses Loch zu versenken. Also das ist ja auch immer so ein bisschen mein Anspruch, ich habe jetzt auch nicht das Geld ohne Ende und es gibt auch tolle Keyboards, die man sich bauen kann für relativ wenig Geld.
Ja, und ich würde auch sagen, es gibt auch für vernünftige Budgets gute Tastaturen. Also so bin ich ja reingekommen, würde ich sagen. Und es gibt da ja noch ein paar sogar günstigere, die man nehmen kann und die ein tolles Gefühl haben. Und genau, aber es ist auch so ein schönes Thema zum Reinlernen. Und jetzt muss ich fragen, du hast einen Job, du hast Familie. Jetzt passt du bald 3 Podcasts und die Nerdbude und du machst die ganze Tastatur noch. Wie kriegst du das hin?
Ich habe keine Ahnung. das ist, also ich muss sagen, ich habe diesen wunderbaren Vorteil, dass ich jobmäßig nur von 8 bis 14 Uhr wirklich unterwegs bin oder sagen wir bis 2:30 sowas. Hab dann relativ viel Freizeit von, ja, 14:30 dann wirklich den ganzen Nachmittag wunderbar mit Familie, allem drum und dran. Und wenn es dann so Richtung Abendstunden geht, ich bin eher so der Nachtmensch, dann werde ich halt richtig produktiv. Und deswegen verlagert sich so dieses ganze Hobby, das verlagert sich eigentlich so relativ in die Nacht rein, würde ich sagen. Also wo gespart wird, ist wahrscheinlich der Schlaf. Da sollte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr haben. Aber aktuell komme ich ganz gut damit zurecht. Und nachts. Ich bin quasi sowas wie Batman.
Ja,
tagsüber ganz normal beschäftigt und abends dann der Keyboard-Nerd.
Ja, aber genau. Jetzt muss ich nochmal kurz den Comic-Nerd rauslassen. Bruce Wayne pennt ja dann auch manchmal tagsüber einfach, weil er Milliardär ist und...
Oh, dann bin ich besser als Batman. Sehr gut.
Ja. Eben. Ich mache es übrigens ähnlich. Also ich nehme auch ungesunde oder ungewöhnliche Zeitfenster. Ich bin nur eher so der Early Bird. Also bei mir ist, ich stehe echt manchmal sehr gerne sehr früh auf. Und dadurch gewinne ich dann so ein paar Stunden und in den späteren Stunden eher dann schlafe ich oder keine Ahnung. Also meine Tochter ist wach, ich versuche zu schlafen. Ja, dieser Konflikt, den man da mit Neugeborenen hat. Ja.
Ja, wow, das bin ich so gar nicht. Also früh aufstehen ist für mich so die Hölle.
Also das wäre ja auch komisch, wenn du beides könntest, ne? Um 4 ins Bett und dann um 5 so ungefähr aufstehen oder... Oh, ne?
Das wäre optimal, so gar keinen Schlaf mehr benötigen oder so eine Stunde oder so.
Genau. Ja, das ist.
Ich probiere es nicht aus.
Nee, das ist. Es ist, glaube ich, nicht gut. Geht nicht lange gut. Genau. Sehr schön.
Um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, also du hast schon recht, es ist relativ ziemlich enges Zeitmanagement oder beziehungsweise ziemlich enge Zeitfenster, die man da hat. Also es ist wirklich schon, ich glaube, das ist jetzt auch so das Maximum, was ich noch so rausholen kann an so Hobbyprojekten, die dann noch so hinten dran kommen, weil sonst fehlt dann wirklich Schlaf irgendwann und das, glaube ich, so. Für den produktiven Alltag nicht wirklich gut. Also das ist jetzt so das Maximum, das habe ich jetzt auch so für mich festgelegt. Mehr wird es aktuell nicht gemacht. Und dann sollte mal irgendwas anderes wegfallen, was ich nicht hoffe, weil aktuell mag ich meine ganzen Projekte. Dann vielleicht mal was Neues, aber sonst ist jetzt Oberkante. Das reicht dann auch so ein bisschen. Schlaf brauche ich dann schon. Und ja,
genau. Ist bei mir ziemlich ähnlich. Also das ist auch, es muss halt zeitlich irgendwie passen, ne? Und man muss sich auch manchmal dann herausnehmen, dann dauert halt die nächste Veröffentlichung vom Podcast nochmal eine Woche länger oder wenn es halt einfach nicht passt. Weil ich glaube, das haben wir auch im Vorgespräch so ein bisschen gemerkt, es muss uns beiden so ein bisschen Spaß machen, dass wir sowas auch machen. Ne? Sonst, wenn es Qual wird, und dann wird es auch schlecht. Ja.
Definitiv. Das hört man dann mit Sicherheit auch, gerade wenn es um Podcasts geht, wenn man dann so irgendwie so gar keine Lust hätte, das merkt man, glaube ich, ganz, ganz schnell. Das ist richtig. Wobei ich muss sagen, und in einem Punkt unterscheiden wir uns, denn so dieses, also der CCH, der Klick-Klack-Hack, der kommt ja alle zwei Wochen, jeden Montag. Und ich muss ich sagen, ich muss das machen, weil sonst kenne ich mich, dann verläuft sich das nämlich. Deswegen, also da muss ich dann schon, prügel ich mich, glaube ich, selber so ein bisschen zum Release und zum Schneiden, auch wenn es manchmal so ein bisschen kurzfristig wird. Die letzte Episode habe ich, glaube ich, ich habe die kurz nach Mitternacht habe ich sie released, weil wir am nächsten Tag was vorhatten und ich hatte sie erst so, ja, vielleicht 20 Minuten vorher fertig mit allem drum und dran. Ich dachte, oh gut, okay, muss jetzt raus. Genau.
Ja, bei mir ist also Ready for Review ist ja auch alle zwei Wochen eine Aufnahme und dann wollte ich einfach, wenn ich jetzt den, der Herr Zensis war früher auch, da hieß er ja noch Herr Mieswitz wissen, auf zweiwöchentlich. Aber beides parallel ist zu viel für mich gewesen. Weil dann hieß es, dass ich echt jede Woche Podcast schneiden, Podcast machen. Und ich finde eigentlich mal ganz gut, dass ich ein bisschen Puffer dazwischen habe, wann ich das Schneiden machen kann und alles. Und von daher, ja. Das ist so, ja, aber es ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Mal gucken, vielleicht gehe ich auch immer wieder mit der Veröffentlichungsrate hoch. Ich brauche ja auch erstmal interessante Gäste immer für die Folgen. Ne?
Ja, das ist ja natürlich. Ganz klar.
Genau. Aber kommen wir zum Thema mechanische Tastaturen. Und die erste Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe, welche Tastatur hast du denn gerade am Rechner?
Am Rechner benutze ich, also so der Daily Driver, den man wirklich immer am Rechner hat, ist eine Korn. Also so eine kleine Split mit insgesamt 42 Keys. Lässt sich immer ganz gut merken, wegen dem Anhalter durch die Galaxis. 42, die Antwort auf alles. So ist es auch mit der Korn. das ist so die ich eigentlich wirklich tagtäglich benutze. Was ich sonst noch so im Portfolio habe, ist dann eine ganz andere Geschichte. Also da ist es dann wirklich bunt gemischt. Ich habe jetzt so ein bisschen eingeschossen auf so Split-Keyboards, das heißt so Keyboards, die nicht an einem Stück sind, sondern eben in zwei Hälften gesplittet. Und das ist aus ergonomischer Sicht deutlich angenehmer, weil man seine Hände nicht so vorm Körper zusammenziehen muss, hat mir mal jemand gesagt, dass man das so am besten beschreibt, sondern man kann seine Hände wirklich auf dem Schreibtisch platzieren, wie man möchte. Man kann sie rechts und links bis zum Ende vom Schreibtisch kann man sie hinlegen und da ganz gemütlich tippen. Und das ist so das, worauf ich mich gerade so eingeschossen habe. Ja, die Korn. Die CRKBD. Ein wunderschönes Keyboard.
Das erinnert mich jetzt gerade daran, wie ich Switch spiele. Ne, ich habe eine Nintendo Switch und wenn ich sie am Fernseher angeschlossen habe, habe ich mich oft, du kannst ja die Joy-Cons abnehmen, ne, und hast in beiden Händen einen Controller. Und ich habe mich schon oft dabei erwischt, dass ich dann auf der Couch mit ausgestreckten Armen liege oder sitze, ne? Und dann trotzdem so spiele, weil es unglaublich bequem ist. Und ich sag mal, für die Motorik jetzt nicht so wichtig ist, ob die Hände nebeneinander sind oder ob da ein Meter dazwischen ist oder zwei Meter dazwischen sind. Ja. Split Keyboard. Oh, da kommen wir nachher auch noch drauf. Wir haben ja noch, sprechen auf jeden Fall noch über die verschiedenen Formen, die es da so gibt. Wir teilen jetzt, oder ich habe das mir überlegt, wir teilen das Ganze so ein bisschen auf. Wir fangen ein bisschen so mit einem allgemeinen Teil an, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Und danach gehen wir so ein bisschen in zwei Details rein. Einmal so den geschichtlichen Part und einmal so den technischen Part, kann man das sagen? Ja.
Ja, den mechanischen Part.
Der mechanische Part, ja. Der Clicky-Part, ja. wie ist denn das bei dir losgegangen, wäre so meine erste Frage, mit diesem Hobby und deinem Interesse daran, dass du dich damit so beschäftigst?
Das ist eine gute Frage und ich wusste, dass sie kommt. Ich fange mal ganz, ganz vorne an. Ich hole nicht ganz so weit aus, es wird nicht lang dauern, keine Sorge, aber ganz, ganz grob. So mein erster Rechner war ein C64, damals nicht bei Neuerscheinung, sondern gebraucht von meinem Onkel bekommen. Und da hat das Ganze bei mir so angefangen mit dem ganzen Computerkram. C64, ich bereue es ein bisschen, dass ich den nicht mehr habe, weil der hat wunderbare Tasten und auch wunderbare Switches drunter. Genau, damit ging es dann los, habe aber da noch nicht wirklich so auf Tastaturen geachtet. Später dann so Windows 3.11 Rechner und solche Geschichten, 386er Prozessor und halt jedes Mal diese Rubber Dome Tastaturen, diese günstigen 15 Euro Hauptsache Tastaturen. Man hat einfach nicht so drauf geachtet, was für eine Tastatur da vom Rechner liegt. Man hat sie einfach hingenommen, wie sie ist und darauf rumgetippt, weil das war ja eigentlich das Entscheidende, was dann am Rechner bei rauskam. Ja, das ging dann bis, ich weiß leider nicht mehr, wann ich mit diesem ganzen Kram angefangen habe, beziehungsweise wann so die Initialzündung war. Ich kann es dir ja jahrmäßig gar nicht mehr sagen. Aber irgendwann kam mal so dieser Reflex, nachdem man sich so ein bisschen mehr mit Elektrotechnik auseinandergesetzt hat oder wie Sachen funktionieren allgemein und man gemerkt hat, man kann Computer selber bauen, man kann eigentlich alles Mögliche selber bauen, kommt man zu dem Punkt, man kann ja eigentlich auch Tastaturen selber bauen. Es muss doch funktionieren. So viel Hexenwerk kann das ja gar nicht sein. Habe ich dann so ein bisschen umgeschaut und da war so diese ganze Szene, wie sie jetzt aktuell vorherrscht, würde ich sagen. Ist ja schon eine relativ große Szene mit viel Anlaufpunkten, viele Online-Shops, Communities und allem drum und dran. War so, zumindest für mich, noch nicht wirklich existent. Also ich habe sie so nicht wahrgenommen. Vielleicht habe ich auch an den falschen Stellen gesucht, ich weiß es nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Und war dann erstmal wieder so ein bisschen abgeschreckt. Das erste, was ich dann so in die Richtung gesehen hatte, war so das Keyboard. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Das war, glaube ich, auch so, das waren schon wahrscheinlich so Vorreiter, so mit dieser Second Wave. Kann man das so nennen? So die zweite Welle mechanische Tastatur nach diesen ganzen Vintage-Keyboards, die man dann wahrscheinlich schon gesammelt hat, war dann so die zweite Welle mechanischer Tastaturen, so die neueren. Waren die so relativ weit vorne dabei. Das war dann aber auch halt nichts selbstgebautes. Das war schon was anderes als diese Standard-Tastaturen, die man sonst beim großen A kriegt oder diversen Portalen, wo man gebrauchte Geräte kaufen kann. Ja, und dann ist das alles wieder so ein bisschen abgeflacht bei mir. Und ich habe es dann erstmal wieder so ein bisschen ruhen lassen. Habe mich da noch nicht so ganz verloren in diesem Kaninchenbau, beziehungsweise stand noch sehr, sehr weit oben am Eingang des Loches. Hab mal kurz runtergeschaut, aber mehr auch nicht. Und irgendwann hat's aber dann kam doch wieder so dieses Gefühl, es muss doch irgendwie gehen. Und relativ darauf kam ein Bekannter zu mir und hat gemeint, guck mal, was ich da hab. Und dann hatte der da eine Tastatur, die er im Prinzip von Grund auf selber gebaut hat. Ist eine Atreus, heißt das Ding. Link packe ich euch in die Shownotes. wie viel Keys sie jetzt hat, weiß ich, müssen auch um die 42 sein. Ist allerdings an einem Stück. Hat ein total abgefahrenes Layout an sich, also nicht dieses typische Staggered heißt das, QWERTY-Layout zum Beispiel, wie man es von den Standard-Tastaturen kennt, sondern eben so leicht auseinandergeschoben und versetzt. Wie gesagt, also Bilder dann in den Shownotes bei Tastaturen beschreiben, ist aber relativ schwierig. War ein komplettes durchsichtiges Acryl-Case von der Tastatur, das Gehäuse komplett durchsichtig. Das heißt, man hat innen gesehen, wie er alles von Hand verkabelt hat. Da waren noch lustige RGB-LEDs drin, das hat wunderbar bunt geleuchtet. Und er hat gemeint so, er kann damit verschiedene Ebenen ansteuern, dass er egal, also er kann Tasten drücken, die dann um die 6, 7, 8 Funktionen haben pro Taste, je nachdem, welche Kombination er drückt und solche. Und ich war hin und weg. Und ich habe gedacht so, okay, es funktioniert, es geht. Und habe mich dann so ein bisschen tiefer eingegraben und dann ging es halt los. Ja, dann startest du da so bei den, ich sag mal, Standard-Switches, die du so vorgeworfen bekommst, wenn du dich mit dem Thema irgendwie näher beschäftigst. Das ist so die Switches der Marke Cherry, die dann, glaube ich, ja, so jeder kennt, der mal irgendwie gekratzt hat an mechanischen Tastaturen. Ist einfach so die Firma schlechthin, die so mechanische Switches auch wirklich zumindest hierzulande günstig produziert. Denn in Fernost zum Beispiel sind die Switches von Cherry unfassbar teuer, wie ich so mal rausgefunden habe. Vielleicht noch so eine Idee für einen Zweitmarkt, die Dinger mal zu exportieren. Genau, und dann dann gräbt man weiter. Und dann gräbt man weiter und schaut dann mal so, was es noch so gibt bei Keyboard-Switches. Und da hat sich so die letzten, ich würde sagen, 6, 7, 8 Jahre, glaube ich, eine Community aufgebaut, die enorm viel Output liefert. Also wirklich auch an selbstdesignten Sachen von Switches, die selber designt sind, mit den eigenen Ansprüchen, Leiterplatten für, oder PCBs für Keyboards, ganze Keycap-Sets, die designt werden und im Group-Buy, also Sammelbestellung ist, glaube ich, so das gute deutsche Wort, vertrieben werden. Ja, und halt alles so in Kleinstauflagen und das alles so ein bisschen diese Nische, wo ich dann sage, das gefällt mir total. Das gefällt mir total. Ist alles so wunderbar klein und familiär. Ja, und da habe ich mich dann völlig drin verloren. Und seitdem grabe ich mich da von Gang zu Gang zu Gang zu Gang. Lauf dann auch, wie ich es im Vorgespräch gesagt habe, auch mal wieder einen Gang zurück, um die andere Abzweigung zu nehmen. Ist auch immer ganz nett. Ja, und seitdem hänge ich da an diesen mechanischen Tastaturen und denke Tag und Nacht drüber nach, was man noch so machen kann mit mechanischen Tastaturen.
Ja, ich habe gerade auch überlegt, ob das Keyboard, daran erinnere ich mich nämlich auch, das ging damals so ein bisschen durchs Internet, ob das wirklich so nicht so nochmal so ein Meilenstein gewesen ist, ne, was dann so modernere Tastaturen geht. Und was ich auch immer im Kopf habe, was mechanische Tastaturen geht, ist Keychron. Die haben das, glaube ich, auch nochmal breiter, auf eine breitere Ebene gebracht, weil auf einmal jeder ich sag mal, eine vernünftige, ganz vorsichtig, eine vernünftige mechanische Tastatur haben kann, ohne da viel basteln zu müssen. Genau, und dann diese unglaubliche Community. Wir können ja auch mal deinen Discord, wer sich da tief reinbegeben will, verlinken.
Zum Beispiel. Es gibt aber noch ganz, ganz andere Geschichten. Also der Discord ist ja schon relativ podcast-spezifisch. Also es gibt schon das ein oder andere, was da sich ausgetauscht wird, definitiv. Aber da gibt es ja noch so Sachen wie Mechanical Keyboards Deutschland. Der MKD-Server ist zum Beispiel relativ groß. Die ganzen Shops, muss man auch dazu sagen, die haben meistens wirklich auch einen kompletten Discord-Server, wo du, auch wenn du da anfängst zu graben, hast du auf einmal deine Discord-Leiste voll mit irgendwie 25 neuen Servern, die du dann halt tagtäglich durchforstest, um zu gucken, was es alles so Neues gibt. Ja, ja, es ist unendlich viel. Es gibt Foren, es gibt Keep Talk zum Beispiel. Ist ein ganz nettes Forum, wo sich dann auch drüber ausgetauscht wird, was man so zur Steigerung der Ergonomie seiner Keyboards machen kann, Modding, einfach nur Fotos von Keyboards, ist auch mal ganz nett. Es gibt einen eigenen Thread, der irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile schon 20.000 Einträge hat oder so, wo Leute ihre gebauten Keyboards zeigen. Ist auch mal ganz nett, abends zum Einschlafen da mal durchzuscrollen. Es gibt aber auch so Geekhack zum Beispiel. Ich glaube, das ist so eins der ältesten Foren in dieser Second Wave. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ich begründe jetzt diesen Begriff, die Second Wave der Mechanical Keyboards. Genau, und da ist auch ein enorm großer Austausch, was so von Designern ausgeht. Also da bekommt man dann zum Beispiel wirklich direkt mit, wenn es neue Keycap-Sets gibt, neue Group-Buys für Keyboards, neue Cases, alles drum und dran. Das ist wirklich so. Ich glaube, das ist die Anlaufstelle Nummer 1. Da kriegt man eigentlich alles erklärt.
Und es ist ja gefühlt alles möglich, ne? Wenn du mehr Tasten haben willst, ist es möglich. Wenn du weniger Tasten haben willst, Split oder wie auch immer du sie angeordnet haben willst. Irgendwie gibt es für alles gefühlt schon mal jemanden, der sowas gebaut hat und sagt, ja, hier sind die Teile oder hier sind die Pläne. Vielleicht hängt auch mit dieser ganzen Maker-Szene so ein bisschen zusammen, dass es viel einfacher geworden ist, Teile selber herzustellen, ne? Oder dass du auch, vielleicht zweiter Aspekt, es ist leichter, es so Platinen oder sowas irgendwo zu überhaupt zu bestellen. Ja, weil du einfach sagst, okay, ich habe hier den Plan und den schickst du dann, und irgendwo baut es jemand für dich zusammen und schickt dir die Teile dann.
Auf jeden Fall.
Das ist so, ja, das Positive.
Genau, das zum einen, und das andere ist halt wirklich so diese Open-Source-Bewegung, würde ich sagen. Das spielt da auch einen großen Teil mit rein. Also einerseits, wie du sagst, ganz klar, erschwingliche 3D-Drucker haben da einen enormen großen Teil mit dazu beigetragen. Also ich persönlich mag Cases, die 3D gedruckt sind, von Keyboards eigentlich unheimlich gern. Es gibt Leute, die sagen so, naja, es ist nicht so meine Qualität, nicht so mein Klang, der da dann drinnen steht und solche Geschichten. Aber ich find's ganz nett. Entwickelt sich ja auch weiter. Es ist ja nicht nur, ich bin halt nicht so der 3D-Druckmensch. Das Standardmaterial von einem 3D-Drucker ist wahrscheinlich SLA, denke ich mal. Dieses SLA-Kunststoff,
ja,
wenn ich mich
auch
nicht täusche. Es hat natürlich seine Eigenheiten, ganz klar, aber das entwickelt sich weiter. Und so kannst du jetzt mittlerweile Nylon-Cases zum Beispiel drucken lassen für wirklich einen bezahlbaren Preis. So habe ich das letzte Keyboard, was ich mir gekauft habe, ist die Totem von Geist. Grüße an Geist, wenn er das hier hören sollte. Unfassbar netter Typ. Und die hat er Nylon-Case gedruckt. Und es ist von der Haptik und allem drum und dran, ist das wirklich vergleichbar mit einem Case, was du so fertig kaufen kannst in diversen Online-Shops. Also wie gesagt, so diese 3D-Druckgeschichte zum einen. Ja, und das andere natürlich die Open-Source-Bewegung. Das heißt, die meisten Keyboards, zumindest die ich baue, sind wirklich Open-Source, was so Platinen und Cases und alles drum und dran angeht. Klar, Switches und Keycaps, das sind immer so ein Thema, was so ein bisschen außen vor steht, weil das ist meistens halt schwierig selber zu produzieren, wobei das auch geht. Wir produzieren nicht, aber wir experimentieren jetzt gerade ein bisschen mit so Low-Profile-Keycaps. Ich glaube, die hatte ich auch welche ins Paket gepackt gehabt. Genau, diese vier Stück. Das sind auch Nylon-gedruckte Keycaps, die man sich dann auch selber produzieren kann. Das heißt, man muss da auch nicht mehr unfassbar viel Geld, weil man muss dazu sagen, für einen Keycap-Group-Buy ist man dann halt schnell mal irgendwie bei 200 Euro für ein paar Tastenkarten. Und das ist halt nicht wenig Geld. Und das dann halt jedes Mal für ein neues Keyboard auszugeben, oder einfach nur, weil man die Keycaps haben will, ist natürlich, es ist teuer auf Dauer, ganz klar. Und ich finde da so diesen DIY-Faktor, dieses selber machen und selber bauen und auch selber produzieren, in Anführungszeichen, auch wenn ich das natürlich zu einer Firma gebe und sage, druck mir das bitte in Nylon. Aber ich habe die Möglichkeit, das Ganze kostengünstig und wirklich in brauchbarer Qualität zu produzieren. Und das ist halt so, dank dem Open Source natürlich wunderbar. Also kannst du die meisten Keyboards sind auf GitHub, suchst dir da deine Platinengeschichten raus, suchst dir die Case-Files raus, gibst das Ganze zu einem Anbieter deiner Wahl. Ich will keinen Namen nennen. Und dann druckt er dir das für relativ gutes Geld. Genau, oder für relativ günstiges Geld. Und kannst du da einfach ein Keyboard bauen. Ganz klar. Einzelteile kosten eh nichts. Das sind meistens nur kleine Dioden im Cent-Bereich.
Ja.
Genau. Genau.
Also und gerade dieser Nylon, also du hast mir die geschickt. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Also ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt nicht vor, was mit Low Profile gerade zu bauen. Ich habe mich da, hab's mir verboten. Ich habe gesagt, nein. Ja, von außen das Loch zugenagelt und gesagt, später vielleicht, aber nicht jetzt. Aber in der Hand, wenn du die spürst, das ist ein, ist jetzt falsches Format, ne? Also es gibt auch nicht das passende Format um Gefühl, aber doch, was ganz anderes. Und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, eine Tastatur mit diesen Keycaps könnte nochmal ein sehr schöner, ich sag mal, Handschmeichler sein. Ne? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das Spaß macht, damit zu arbeiten. Genau. Jetzt sind wir schon mittendrin.
Ja, guck, und so schnell fällt man dann eben in dieses Loch. Das ist,
ja.
Es ist furchtbar.
Meine ganz praktische Frage. Wie integrierst du das denn in deinen Alltag? Also ich habe schon im Vorgespräch gesagt, hast du irgendwie ein Einzelbüro oder die Kollegen sind sehr tolerant oder wie machst du das? Oder hast du eine ganz leise Tastatur eigentlich?
Nee, ich habe keine ganz, ganz leise Tastatur. Also zumindest nicht im täglichen Gebrauch. Also ich muss sagen, ich habe den Vorteil, ich bin im Homeoffice zu 100%. Von daher störe ich maximal die Familie, aber die fühlt sich zum Glück nicht gestört. Als ich noch im Büro war, muss ich dazu sagen, war ich so frech und habe gesagt, das ist meine Tastatur. Die klingt so. Und wer was dagegen hat, der hat halt leider Pech. ging dann aber zum Glück ganz gut. Also ich hatte ziemlich verständnisvolle Kollegen und Kolleginnen und dann war das ziemlich schnell akzeptiert. Es waren jetzt keine Clicky-Switches, muss ich auch dazu sagen. Es waren taktile Switches und die haben keinen gestört. Die waren nicht so laut, dass es da irgendwie problematisch wäre. Und ich meine, die meisten haben eh telefoniert den halben Tag, firmabedingt, und deswegen war das ganz okay.
Mir passiert es ab und zu in Zoom-Calls oder so, wenn ich dann vergesse, das Mikrofon auszumachen und schnell nochmal was nachgucke, weil ich eigentlich sehr gut im Leisetippen geworden bin. Das hat man hoffentlich noch nie bei Ready for Review, diesem Podcast, gehört. Jetzt gerade habe ich keine Tastatur, dass ich anfange, sehr langsam zu tippen.
Sehr gut.
Ja, dass man da bloß nicht den Ärger bekommt. Ich weiß aber auch noch, als ich angefangen habe mit Arbeiten im Büro und ich hatte eine, das war, glaube ich, sogar eine Sherry. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das für eine Tastatur war, aber sie war auf jeden Fall laut. Und da musste ich wirklich sehr, sehr nett bei den Kollegen fragen, dass sie das akzeptiert haben. Und irgendwann hat der Zweite sich eine gekauft und gesagt, oh, ich habe mal getippt da drauf, das fühlt sich ja wirklich ganz gut an. Und ja, das waren noch Zeiten. Also gut, aber man kann Kollegen überzeugen irgendwie, dass sie das auch gut finden. Oder du hast ja auch viele Tastaturen, kannst einfach mitbringen und sagen, hey, probier doch mal aus. Ist das nichts für dich?
Ja, die meisten haben bis jetzt immer gesagt, so, nee, brauchen sie gar nicht. Ihnen reicht die Standard, was haben wir da so, Microsoft-Tastaturen, glaube ich, so diese, oh ja, reden wir nicht drüber, sind echt nicht gute Tastaturen. Und die fanden die ganz okay. Ja, sollen sie machen, gerne. Ich brauche die ja nicht benutzen.
Ja, genau, sehe ich ganz genauso. Ich kann halt nur so aus meiner Sicht sagen, als ich mir dann angefangen habe, letztens wieder mechanisch zu kaufen, ne, dann ging das ja auch, war das ja auch Thema im Podcast, dieses Gefühl mit dem Tippen, wenn du tippst und es fühlt sich, nachdem du dich an die Tastatur gewöhnt hast, einfach nur gut an und du hast Spaß, also ich freue mich drauf, darauf zu tippen. Das ist wirklich so, ja. Ne? Und,
auf jeden Fall.
Das ist was komplett anderes als bei anderen Tastaturen. Und ich fand vorher auch Apple-Tastaturen wirklich gut. Und ich glaube auch, dass das immer noch sehr, sehr gute Tastaturen sind, verglichen mit dem, was manche da dir zur Verfügung stellen. Aber so eine mechanische Tastatur, wenn du da mal raus hast, was für Switches du haben möchtest, ne, oder hochwertige Keycaps, was das ausmacht, wenn du da immer so einen Fingerschmeichler hast. Ne?
Ja.
Ach ja. 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 Wir müssen hier weiter im Thema machen. Ansonsten sind wir...
Ich kann noch abschweifen. Also es ist ja nicht nur das Material von Keycaps oder welche Switches du drunter hast oder welches Gehäuse, wie deine Tastatur klingt und alles drum und dran. Du kannst ja noch weitermachen mit Profilen. Wie sind deine Tasten angeordnet? Wie sind deine Keycaps angeordnet? Wie sind deine Keycaps geformt? All sowas. Also es ist, ja, man verliert sich halt wirklich, wirklich schnell, aber man hat auch so viele kleine Rädchen, an denen man drehen kann, dass man es halt wirklich auch optimieren kann. Und ich glaube, das war so für mich auch dieser Punkt, wo ich dann nicht das Gefühl habe, ich habe ein Hobby umfassend also begriffen oder zumindest so verstanden, beziehungsweise so alle Ecken mal abgegrast, sondern das sind einfach so, so viele Faktoren, wo du immer noch denkst, so, ah, okay, da geht noch ein bisschen weiter, da geht noch ein bisschen weiter und macht sich noch eine ganz andere Tür auf, wo du dann denkst, okay, krass. Und das ist, glaube ich, so das, was mich dann auch so fasziniert, weil du wirklich, du kannst in alle Richtungen, kannst du so unfassbar weit, kannst du dich vorgraben und ja, neue Sachen entdecken. Thema Ergonomie zum Beispiel. Das ist abgefahren, was da alles geht.
Und was das Hobby ausmacht, und ich kenne jetzt diese ganzen Communities nur wirklich am Rande. Ich empfinde den ganzen Ton als extrem einladend. Ja, also es ist ein extrem positiver Ton. Das sind alles, soweit ich das jetzt erfahren durfte, Menschen, die sich freuen, wenn sich jemand für das Gleiche interessiert. Du hast nicht dieses Ausschließende, du hast dir was gekauft, nee, tut mir leid, also hier bist du falsch, sondern es ist immer so ein, ach cool, und probier doch mal jenes aus und schau mal hier, ne, und das wird irgendwann schon wirken. Ja, wir müssen dir nur genug Fotos zeigen, dann hat das irgendwann, ja. Das ist sowas, und das ist ja dasselbe, jetzt mache ich den ganz großen Bogen, wenn ich so an den CCC denke oder an Kongress und an diese Community, ne, die du da hast, wo immer so dieses sehr Positive ist und einladen, und es macht einfach Spaß, ne? Und das, finde ich, ist so ein Bonus bei so einem Hobby, so aus meiner Perspektive.
Auf jeden Fall. Also ja, ich muss auch sagen, zu 99% ist diese ganze Community unfassbar flauschig, sagt man halt, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Also wirklich so sehr, sehr nett und entgegenkommt und kein Gatekeeping und keiner wird irgendwie ausgeschlossen, sondern wirklich jede und jede ist gleich, und wenn du irgendwie, also ganz, ganz blöd gesagt, keine Frage ist zu blöd, sondern du kannst wirklich ankommen und sagen so, ich verstehe nicht, wie ein Switch funktioniert zum Beispiel. Und dann kommen mindestens 4 lustige Leute und sagen, die funktionieren so und so und du kannst ja das und das noch machen. Und wenn dir das nicht gefällt, dann mach doch das und das. Und das ist halt schon, ja, wie du sagst, ist unfassbar angenehm und unfassbar nett. Idioten gibt's überall, das ist ganz klar, aber das hält sich wirklich sehr, sehr, sehr an Grenzen. Also ich bin bis jetzt auch wirklich zum Glück verschont geblieben von solchen Begegnungen. Also hab's dann mal auf der Mechanicon mitbekommen. Das ist Europas größtes Keyboard-Meetup. Auch sehr, sehr interessant. War ich auch das erste Mal dieses Jahr und war sehr, sehr überwältigt. Und da gab es dann wohl doch so ein, zwei Personen, die dann ja eher so aufs Preisschild gucken, anstatt irgendwie auf die Funktionalität oder auf halt den Antrieb, der hinter dem Keyboard steckt, zu schauen. Und das ist halt so ein bisschen schade. Aber das dann, so Leute stellen sich dann selber so ein bisschen ins Abseits und ja, schießen sich selber so ein bisschen ins Aus. Dann sollen sie das machen, sollen sie ihre 4.000, 5.000 Euro Keyboards bauen. Meins ist es nicht. Muss ich denen aber auch nicht unbedingt erzählen.
Ist mir dann auch egal. Ja, aber das ist, glaube ich, so ein generelles wiederum IT-Problem. Das ist ja genauso, wenn Leute dir erklären, wie kannst du das und das programmieren oder wie kannst du damit arbeiten und was, du hast ein Windows, was, du hast ein Linux, was, du hast ein Mac, wie kannst natürlich. Du nur, ne?
Und, du benutzt Emacs.
Ja. Ja gut, das geht ja gar nicht, aber ansonsten.
Ja, das ist ja grundlegend falsch, das ist ja keine Frage. Aber
nein, liebe Emacs-Nutzer, wir mögen auch euch. Ja. Ja, aber genau das ist es halt, ne? Und so kannst du auch dran gehen, aber ich mag das andere lieber. Also ich weiß zum Beispiel, bei dir habe ich mitbekommen, du bist nicht der größte JavaScript-Freund, ja. Ich mag dich trotzdem, ist in Ordnung.
Ich dich auch, obwohl du es benutzt. Ja.
Aber mein Antrieb ist dann auch immer eher zu sagen, hey, und wenn du was brauchst, sag Bescheid, ne? Wenn du da nicht dran vorbeikommst, ne? Und dann hilft man sich. Und das ist auch eigentlich das Schöne.
Ganz klar. Oh Gott, kam das, ich hoffe, das kam nicht irgendwie als Hate rüber.
Nein.
Also alles ich, gut. Okay, kurz zu JavaScript. Also ich und JavaScript werden einfach keine Freunde, weil ich komme mit der Syntax nicht klar. Sagen wir es so. Ich und die Syntax, irgendwie, wir kommunizieren nicht gut miteinander. Deswegen, ich habe das irgendwann gesagt, so, na gut, okay, ich mache das ohne JavaScript, dann bleibt JavaScript einfach draußen. Und so habe ich es bis jetzt auch geschafft, die Nerdbude einigermaßen ohne JavaScript hinzubekommen. Das Einzige, wo es auftaucht, ist der Subscribe-Button bei den Podcasts. Da geht es nicht ohne JavaScript. Aber das ist zum Glück vorgecodet, da muss ich nichts machen. Von daher, das ist auch, wer es kann, ich finde das super, ich finde das beeindruckend. Ganz, ganz klar, finde ich klasse. Ich finde Leute super, die Assembler können. Ich kann Assembler, keine Ahnung, nicht mal ansatzweise lesen. Ich würde es gerne, aber es funktioniert einfach nicht. Ja. Von daher, also das war auf gar keinen Fall irgendwie der Hate oder so. Deswegen, also eher höchsten Respekt.
Oh ja, danke. Aber nee, so kam es auch nicht rüber. Aber es ist ja auch, das trotzdem, ich wollte ja auf das Positive eigentlich hinaus, wenn man sagt, hey, es ist okay. Ne? Und jeder hat so seine Ecken, wo er sich auskennt. Und wenn man sich gegenseitig hilft, kommt was Besseres dabei raus. Ja, und deshalb alles gut.
Auf jeden Fall.
Solange du nicht mit Emacs arbeitest.
Genau, ist alles okay. Ja. Nee, ganz klar, ich habe da auch wirklich großen Wert drauf gelegt. Also ich bin auch wirklich, wirklich sehr, sehr froh über die ganze Hörerschaft, die da so unterwegs ist. Grüße gehen raus an die CCH Ultras. Ich denke, es werden einige hier zuhören. Genau, dass es so eine unfassbar liebe und nette Community ist, in der man sich dann wirklich lieber hilft, als dass man sich irgendwie über andere lustig macht. Das ist, ich fand das auch enorm wichtig und das war auch so meine Intention von vornherein zu sagen, also wenn wir irgendwie sowas wie eine Community aufziehen wollen auf Discord, dann müssen halt Regeln her. Und ich mag einfach nicht, wenn irgendwie andere ausgegrenzt werden, weil sie einfach eine andere Meinung haben. Ich meine, meine Güte, die Welt ist bunt. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben. Von daher, benutzt braune Cherries, wenn sie euch gefallen, meinetwegen. Hauptsache, ihr habt Spaß an dem ganzen Ding. Und ja, jeder kann von jedem lernen. Ich glaube, das ist immer noch ja, eigentlich die beste Option an dem Ganzen.
Und das ist ja auch, wenn wir jetzt wieder auf Tastaturen kommen, etwas extrem Subjektives. Ne? Du hast deine Tastatur und jeder empfindet dieses Keycap wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders und der Switch und ne, wann der auslöst und wie viel Lärm der macht oder was für ein Geräusch der von sich gibt. Und bei manchen sagen sie, ach, genau das. Und andere sagen, oh Gott, wie kannst du darauf tippen? Ja, das ist halt einfach, ja, und das ist ja schön, dass wir Vielfalt haben. Von daher finde ich das auch
definitiv
sehr, genau, sehr wichtig.
Ja, das ist richtig mit diesem persönlichen Empfinden. Also ist eine wunderbare Anekdote und ich packe sie gerne auch wieder aus. Gerade auf besagter Mechanicon hatten wir es davon. Es gibt jemanden, der Ruto Moda, ich habe mit ihm auch mal Interview-Episode gemacht, der macht unfassbar interessante Keycaps. Die fühlen sich ein bisschen anders an als diese Nylon-Keycaps, die ich dir geschickt habe. Kurz zur Erklärung für die Zuhörerinnen hier. Die sind relativ rau. Es ist so ein bisschen wie feines Sandpapier, würde ich sagen. Fühlen die sich an? So relativ grobkörnig, aber trotzdem noch smooth. Ich glaube, das trifft es am besten. Genau, so sehen die ungefähr aus. Und wir hatten vor diesen Keycaps, die er produziert hat, die ein ähnliches Material waren, also auch ähnliche Haptik, die Diskussion. Es gibt, also jeder hat irgendwie so einen Punkt, den er einfach überhaupt nicht leiden kann. Bei mir ist es zum Beispiel auf Wolle beißen. Wenn jemand auf Wolle beißt, mir explodiert fast der Kopf. Ich kann das weder sehen, noch irgendwie annähernd hören oder ähnliches. Ich weiß gar nicht, was hat der Bekannte gesagt? Ich glaube, Leintücher. Ich weiß gar nicht, über Leintücher streichen. Ich glaube, er kann Leinen nicht mal. Also er mag Leinen nicht. Diesen Stoff Leinen. Und genau sowas. Und das ist einfach eine subjektive Wahrnehmung, wie du sagst. Also es gibt Leute, die mögen einfach nur komplett polierte, blanke Keycaps, weil sie einfach besser damit tippen können. Und es gibt welche, die mögen einfach unfassbar raue. Und so variiert das Ganze. Und du hast ein unfassbar breites Spektrum an Möglichkeiten, die sich dir auftun. Und brauchst nicht sagen, nur weil ich das mag, musst du das auch mögen. Das ist, ja, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ist es zum Glück zum größten Teil auch. Punkt. Die anderen ignorieren wir einfach.
Genau, genau, das geht hier auch. So, kehren wir wieder zurück. Wir krabbeln ein bisschen zurück, das Rabbit Hole oder die Folgenstruktur, die ich mir so ausgedacht habe, zurück. Und ich habe ja eben schon am Anfang gesagt, es gibt so für mich so zwei Aspekte, die das Hobby auch so ein bisschen ausmachen, weil du hast diesen geschichtlichen Part und wir haben ja schon über die zweite Welle gesprochen, die wir auch oder die du gerade eingeführt hast. Ja. Und man hat dieses aktuell über Tastaturen sprechen. Und ich habe eben gesagt, lass uns als erstes über diesen geschichtlichen Part sprechen. Was sind denn da Themen, wo du sagst, wenn ich jetzt über Tastaturen nachdenke, was sind denn so wichtige Punkte, von denen man wissen sollte oder die du sagst, die sind erwähnenswert in der Geschichte von so Tastaturen? Ich glaube, IBM ist da so das, wo es losging. Oder liege ich da ganz falsch?
Das ist eine gute Frage. Ich bin gar nicht so der Geschichtsnerd, was die ganze Geschichte angeht. Also so wirklich rein Ablauf musste ich mir sogar für die Episode, die ich da gemacht habe, die Keyboard History, viele Sachen zusammen recherchieren, weil ich so geschichtlich relativ, ja, nicht weit weg vom Thema bin, aber ich bin da nicht so tief in der Geschichte drin. IBM war vorne mit dabei auf jeden Fall, als es dann losgeht mit oder losging mit Tastaturen. Damals ging es um diese ganzen Terminal-Keyboards. War ja früher noch nicht so jeder Haushalt hat einen PC mit einer Tastatur davor, sondern man hatte halt so, ja, große Zentren, wo man dann, oder große wissenschaftliche Bereiche, Labors meistens wahrscheinlich, in denen dann Terminals standen mit einer Tastatur davor und das waren halt schon ziemlich ausgefeilte Geschichten. So die ersten, ich glaube so Eckpunkte in der Geschichte sind mit Sicherheit IBM, weil die doch sehr, sehr, sehr signifikante Keyboards gebaut haben, die man auch wirklich wiedererkennt und die qualitativ hochwertig sind. Das zum einen. Dann würde ich allerdings auch, ich glaube, Nixdorf relativ mit reinzählen. Die Firma Nixdorf, später Siemens Nixdorf, weiß nicht, ob die immer noch so unter dem Namen laufen, sind, glaube ich, so auf dem deutschen Markt, denke ich, relativ vorangepirscht mit ja, Terminals im Endeffekt, aber halt auch den passenden Keyboards dazu. Und die ganze Alps-Fraktion. Ich glaube, das sind so die Na nee, einen Punkt hätte ich noch, komme ich gleich zu. Das sind aber schon mal so drei große Punkte in der Keyboard-Geschichte, also ALP-Switches, weil die haben dann unter anderem damals Apple ausgestattet und das waren ja hervorragende Keyboards. Und diese ALP-Switches sind echt nicht zu vergleichen mit den heute MX-ähnlichen oder beziehungsweise Cherry-Switches, auf denen es ja aufgebaut ist. Und Cherry ist dann so der Übergang zur Second Wave, würde ich sagen. Wo dann so, also Cherry hat konstant durchproduziert, von Anfang bis heute noch, produzieren die nach wie vor weiter. Genau. Und die haben es halt so durchgeschleift und dann um an ihre MX-Switches rausgehauen. Genau, ALP-Switches. Was dann aber auch noch so ein Punkt war, ist, glaube ich, so dieser Entstehungspunkt des Layouts, wie man es heute kennt. Also QWERTY oder QWERTZ, beziehungsweise ISO.de oder ANSI-US-Layout, was ja damals so zurückzuführen ist auf die Schreibmaschine. Die Tasten sind ja so angeordnet, damit sich diese Typenhebel nicht verklemmen. Der Ink, auch ein Bekannter, hat gemeint, da wir ja alle noch Typenhebel in unseren Tastaturen haben, müssen wir auch weiter dieses Layout verwenden, was natürlich völliger Quatsch ist, weil an sich ist dieses Layout, sei es ANSI-US oder ISO.de, sind ja im Prinzip völliger Quatsch. Die sind einfach völliger Quatsch. Also es gibt deutlich ergonomischere Möglichkeiten, Tasten anzuordnen. Und auch vom Layout her, von der Tastenbelegung her, gibt es deutlich effizientere Geschichten. Und ich glaube, das sind so die Eckpunkte von der Keyboard History. Und dann ging es halt immer weiter. Also die Tastaturen wurden kleiner auch, handlicher, nicht mehr ganz so klobig wie Terminal-Tastaturen. Die Hörer sehen es leider nicht, aber hier im Hintergrund bei mir hängt auch so ein altes Siemens Terminal-Keyboard. Ist leider aktuell nicht bestückt mit Switches, aber das sind halt einfach Riesenbretter. Und das passt natürlich nicht in meinen Haushalt rein. Ich glaube, so der andere Breaking Point ist dann, wo es wirklich darum ging, Tastaturen auch in Haushalte reinzubekommen und das Ganze dann massentauglich zu machen. Anfangs war das mit Sicherheit auch vielleicht zur Hälfte noch mechanisch, aber dann musste es natürlich in Masse produziert werden und dann wurde es leider qualitativ auch so ein bisschen schlecht und hat leider Rubber Dome Einzug gehalten. Ja, und dann kam dann irgendwann die Second Wave. Ich muss es nur oft genug sagen, dann wird das adaptiert mit der Second Wave.
Ja eben, also wir werden den Begriff jetzt etablieren, ne? Und ja, ich meine, du kannst das ja auch jetzt bei dir im Podcast immer so referenzieren und irgendwann fangen die Leute an, das zu übernehmen. Ja,
ja, sehr gut.
Ja, aber es ist ja auch wahr, muss man auch sagen, wenn ich überlege, ich glaube, die erste Tastatur, wo ich als Kind drauf getippt habe, war sogar eine mechanische. Ich weiß nicht, was für ein Rechner das war, aber mein Vater hatte in dem Geschäft, das ihm damals gehörte, ich glaube, für Warenwirtschaft einen Computer und irgendwann war ich auf dem Schoß und durfte drauf. Und da das irgendwann in den 80ern war, bin ich mir ziemlich sicher, dass es mechanisch gewesen ist. Aber wie gesagt, was es war, weiß ich auch nicht mehr. Aber da wurde der Grundstein gelegt, ne? Und danach, ganz ehrlich, als ich ein Jugendlicher war, war ich überhaupt froh, einen Computer zu haben und was für eine Tastatur ich hatte, war mir total, also die konnte gar nicht billig genug sein, solange man irgendwie die benutzen konnte. Ne?
Ja, natürlich.
Ja, das ist dann so ein bisschen, also ich habe es für mich irgendwann erklärt, als Entwickler, da meine Finger die ganze Zeit darauf unterwegs sind, an einem guten Tag, dass es ja auch was ist, wo man vielleicht als Werkzeug ein bisschen Geld rein investieren sollte. Ja, der Handwerker holt sich jetzt auch nicht das günstigste Werkzeug irgendwo, ne? Und ja. Okay, sprechen wir mal über die Tastaturen, gehen wir mal in den technischen Part, ne? weil wir haben ja heute schon eine Geschichtsepoche etabliert. Ich glaube, viel besser kann es gar nicht werden. Was ist denn der Unterschied zwischen der mechanischen Tastatur und der Rubber Dome? Was macht denn jetzt die mechanische Tastatur aus? Wir haben jetzt schon über Keycaps, Switches gesprochen. Was ist denn der Unterschied eigentlich?
Genau. Was ist eigentlich die Mechanik? Es ist wirklich ein Schalter, der, ja, mechanisch. Wie erkläre ich mechanisch? Du hast einen Schalter, der in diesem Switch Klick macht und den Stromkreislauf schließt und das Zeichen an den Rechner ausgibt. Es hängt natürlich noch ein Mikrocontroller davor, der sagt, wenn der Kreislauf geschlossen ist, dann soll das Zeichen an den Rechner ausgegeben werden, ganz, ganz klar. Aber du hast halt wirklich diese Mechanik und diese Mechanik ist halt deutlich unanfälliger bzw. stabiler als eine Rubber Dome. Bei der Rubber Dome ist es ja so, du hast deine Leiterplatte in dem Keyboard drin und über der Leiterplatte ist eine Gummimatte. Ist eine Gummimatte mit so kleinen Erhöhungen, also so kleinen Halbkugeln, wenn man das so möchte, also die Domes. Und da das Ganze aus Gummi ist, Rubber Dome, es ist eine Rubber Dome Tastatur. Und diesen Dome, der hat innen noch einen kleinen Kontakt. Und den drückst du halt mit deiner Taste nach unten und schließt dann auf dieser PCB den, den Stromkreis. Problem ist, das Gummi wird halt relativ schnell anfällig für Brüche und Ähnliches. Das geht relativ schnell kaputt. Das andere ist, du hast dadurch, dass das Ganze Gummi ist und halt auch diese Wölbung, ist das alles nicht sonderlich präzise. Das ist relativ schwammig. Es gibt einen Rubber Dome, was zu verzeihen ist, darauf komme ich gleich nochmal. Das ist eine andere Geschichte. Aber sonst, diese Standard-Rubber Dome-Tastaturen gehen erstens relativ schnell kaputt und wie gesagt relativ unpräzise, wenn es ums Tippen geht. Bei einem mechanischen Switch ist das so, dass du einen viel präziseren Druckpunkt auswählen kannst. Also es ist schwer zu beschreiben, aber du kannst definitiv präziser tippen, weil du merkst unter Umständen, je nachdem, was für ein Switch du hast, es gibt ja lineare Switches, es gibt taktile Switches und es gibt dann auch noch die Clicky-Switches. Bei den taktilen merkst du es auf jeden Fall, wann dein Switch auslöst. Und das heißt auch, du musst deinen Switch theoretisch gar nicht bis ganz unten durchdrücken, sondern kannst, sobald du merkst, dass er auslöst, auch einfach wieder loslassen. Das wäre so der Vorteil. Ich bin jetzt aktuell, bin ich auch eher auf taktilen Switches unterwegs, weil man eben diesen Druckpunkt hat, diesen Tactile Bump nennt er sich, wo man wirklich merkt, jetzt löst der Switch aus, jetzt wird das Signal gesendet, beziehungsweise der Kreislauf geschlossen. Ja, es ist einerseits fürs Gefühl, aber andererseits auch für die Präzision. Und das erreichst du einfach mit einem Rubber Dome nicht. Und deswegen auch so diese Liebe für mechanische Switches. Das ist so der Grund. Und die Funktionsweise natürlich auch.
Ja, genau. Jetzt, ich glaube, ich habe die Frage so schon angedroht. kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie es ist? Also das hast du eigentlich schon gemacht, wie es ist, die Tastatur zu benutzen. Ne? Du spürst, du hast diesen, ne, und irgendwann spürst du diesen Klick, je nachdem, was du für einen Switch hast.
Genau.
Jetzt frage ich, ich wollte eigentlich noch fragen, wie fühlt es sich an, wie klingt es? Jetzt kannst du auch tok, 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 und dann haben wir Audio hier alles aufgenommen. Weil das ja auch sehr unterschiedlich ist. Ne? Also du hast ja auch sehr leise oder auch sehr laute.
Genau. Ich habe von, jetzt muss ich überlegen, was mein leisester Switch ist. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Es sind aber höchstwahrscheinlich Low-Profile-Switches. Die roten von Kyle. Die sind relativ leise. Waren das die? Ist gut möglich. Die sind relativ leicht auch. Das heißt, es ist quasi, wie ich vorhin gesagt habe. Du hast eine Option in diesem Keyboard und dann noch 1000 andere Variationen, was du daran machen kannst. Also es bleibt ja auch nicht dabei, dass du dir einen Switch kaufst und den verbaust, sondern du kannst den ja auch aufmachen zum Beispiel. Du kannst mal schauen, was da für eine Feder drin ist. Und dann kannst du da zum Beispiel die Federn tauschen. Das ist auch ganz nett. Du hast allein bei dem Switch hast du einfach 1, 2, 3, 4 Parts, die Geräusche machen können zum Beispiel. Du hast den Stem, wo der Keycap drauf sitzt, also diese kleine Stöpsel, wo dieses Kreuz meistens drauf ist. Der macht einerseits Geräusche, wenn er durchs Gehäuse durchläuft. Dann hast du die Feder, die unter Umständen, wenn sie nicht ganz so hochklassig produziert ist, ein kleines Ping-Geräusch macht beim Tippen. Dann hast du die ganze die Schaltermechanik hast du noch, die Geräusche macht. Und du hast unten drin im Gehäuseunterteil ist noch eine kleine Führung, in die der Stem reinläuft und die macht auch nochmal unter Umständen Geräusche. Und dann fängst du an zu überlegen, was man da machen könnte. Klar, man recherchiert natürlich auch viel im Internet, man muss ja nicht das Rad neu erfinden und dann fängst du an, Switches zu luben, also wirklich mit Schmiermittel noch zu behandeln, dass die Reibeflächen zum Beispiel weniger werden und besser durchlaufen. Du fängst an, deine Federn zu tauschen und hast dann irgendwann so einen Switch vor dir, wo du doch mehrere Stunden reingesteckt hast und dich halt völlig drin verloren hast. Ja, es ist ausufernd. Genau. Ist aber, ja, es ist der Switch. Wie gesagt, du hast dann halt so Optionen, in denen du dich dann verlieren kannst. Es geht weiter mit dem Gehäuse zum Beispiel. Ist dann auch noch so ein Part, der dann mitspielt. Du hast natürlich, wenn du da so ein Gehäuse um ein Keyboard rumbaust, ist das dann natürlich erstmal ein Hohlraum im Normalfall. Und Hohlräume sind ja wunderbare Schallkammern. Sehr ähnlich wie bei einer Gitarre. Und dann fängst du an zu überlegen, was du da reinbauen kannst, damit du diesen Schall, der sich da in diesem Keyboard-Case drin verliert, entweder zu schlucken, zu absorbieren oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Ich habe Leute gesehen, die haben sich Cases mit Beton ausgegossen. Ist vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert, aber hat wohl relativ gut funktioniert. Ich glaube, so die Standardlösung ist halt so Schaumstoff reinzulegen zum Beispiel. Damit kannst du auch ganz, ganz viel soundtechnisch machen am Keyboard. Es macht es dann noch so ein kleines bisschen dumpfer, schluckt, wie gesagt, den Schall, der in das Case selber reingeht. Ja, dann hast du, wenn du zum Beispiel eine 60%-Tastatur hast und eine relativ lange Leertaste, dann sind da noch so Stabilizer drunter, also die Stabilisatoren, dass deine Leertaste nicht nach links und rechts wackelt, sondern du hast ja unter der Leertaste immer nur einen Switch drunter und der ist ja meistens in der Mitte. Und wenn du da drauf drücken würdest nach links und rechts, dann würde die wackeln. Deswegen ist da so ein kleiner Stabilisator drunter. Da der meistens aber auch aus Teilen besteht, die relativ klackern bzw. lose in diesen Halterungen von den Stabilizern sitzen, kannst du die auch nochmal fixieren bzw. auch mit diesem tollen Schmiermittel behandeln, dass die noch leichter laufen, dass es da kein Klappern gibt. Dann sind natürlich deine Keycaps auch noch so eine ausschlaggebende Schallquelle, muss ich sagen. Also es gibt Keycaps, die sind von der Wandstärke ein kleines bisschen dicker. Die sind dann auch ein bisschen tieftöniger. Und so geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann verlierst du dich in vielen, vielen, vielen einzelnen Details. Ich glaube, so dieses Ziel, was man in diesem Hobby hat, ist, den ultimativen Fog zu finden. Das ist so der beste Klang, den deine Tastatur machen kannst, wenn du eine Taste drückst. Ich glaube, gefunden hat ihn bis jetzt noch keiner. Ist natürlich auch alles wieder Geschmackssache, natürlich, ganz, ganz klar. Aber ich glaube, jeder sucht ihn. Jeder sucht so das perfekte Geräusch für das Keyboard. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe auch unfassbar laute Tastaturen. Ich habe Tastaturen, in die sind Kylebox Navies eingebaut. Das sind, soweit ich weiß oder soweit ich es bis jetzt zumindest erforscht habe, so die lautesten Clicky-Switches, die ich je gehört habe. Die sind wirklich einfach ja, brutal laut, ich kann es nicht anders sagen. Genau, und da muss man dann schon ab und zu auch mal sagen, so, ich muss nicht immer das leiseste Keyboard haben, sondern es darf auch mal das lauteste sein.
Ja, also ich meine, gerade in Zeiten von Homeoffice ist es ja auch irgendwie okay. Und wenn also ich habe gerade drüber nachgedacht, wie das für mich ist, mit meiner Tastatur so zu schreiben. Und ich mag das Geräusch. Und ich mag auch, wenn ich schnell tippe, was dann quasi kommt. Mhm. Das finde ich angenehm als Geräusch. Das ist sehr schwer zu vermitteln und gerade sehr schwer zu vermitteln für die Leute, die im Zoom-Call sind, wo ich mein Mikrofon nicht gemutet habe. Ja. Einfach ja. Aber, ja gut, da muss ich halt ein bisschen besser aufpassen. Und dann ist es auch wirklich eine positive Sache. Und das Gefühl ist wichtig, das Geräusch ist wichtig. Und wenn ich jetzt überlege, was du gerade schon bei Switches gesagt hast, ne, und das sind ja wirklich nur diese kleinen Teilchen, die da drin sind, da ist noch so viel anderes, was jetzt schon, was du da schon an Energie und Hirnschmalz reinstecken kannst. Ne? Feder austauschen wäre ich persönlich nie auf die Idee gekommen. Aber natürlich, ja klar, mach sie auf, mach andere Feder rein. Wunderbar. Das zeigt sehr schön, wie tief dieses Rabbit Hole dann doch ist, ne?
Das geht sogar noch tiefer. Die Feder ist nicht das Einzige, was du tauschen kannst. Du kannst ja die ganzen, du kannst, also es gibt einen relativ breiten Markt an Switches. Ich glaube, ich muss ein kleines bisschen ausholen. Also was so Standard-Switch zumindest von der Norm und von der Bauart her ist, ist so der MX-Switch. Cherry hat das damals angefangen. Die haben den sich, glaube ich, patentieren lassen. Ist so dieser, wenn man sich mal so anfänglich mit diesem Keyboard Thema befasst hat, ist halt so dieser kleine Switch mit oben einem kleinen Taster drauf, wo halt dieses Kreuz drauf ist, wo dann die Tastenkappe drauf kommt. Das ist der Switch. Und dieses Design ist halt durchgängig. Das ist immer das Gleiche. Das heißt, alle Switches oder beziehungsweise alle MX-Switches, die man irgendwo kaufen kann, passen auch auf jedes MX-kompatibles Keyboard drauf. Das heißt, man könnte sich auch wirklich eine Tastatur von Cherry kaufen, die Switches rauslöten und völlig custom MX-Switches kaufen, die da drauflöten, die passen. Die passen unten von der Pin-Belegung her, die passen von den kleinen Halterungs... ja, wie heißen die eigentlich? Das ist eine interessante Frage. Diese kleinen Halterungsausstülpungen an der Unterseite des Switches. Passt alles wunderbar. Und irgendwann hat sich das mal so ein bisschen geöffnet. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, ob Cherry das Patent irgendwie rausgerückt hat oder ähnliches. Aber mittlerweile gibt es so, so viele Anbieter, die exakt mit dieser Bauform Switches produzieren. Vorteil und Nachteil zugleich ist natürlich, die variieren in Qualität und Beschaffenheit. Es gibt diverse Materialien, aus denen Switches sein können. Ich glaube, so POM ist meistens dieser Stem, dieser kleine Slider, der da oben drauf sitzt, der im Prinzip den Taster ausmacht. Das ist POM. Frag mich aber nicht, was die chemische Verbindung dahinter ist. Ich habe keine Ahnung. In Chemie nie aufgepasst. Genau, dann gibt es Nylon Cases für die Switches, also dieses Housing nennt sich das, so Ober- und Unterteil, dieses Gehäuse des Switches. Und da variiert es dann auch. Unterschiedlichste Materialien unterscheiden sich dann meistens nur in der Hitzebeständigkeit zum Beispiel. Geht es dann wahrscheinlich auch darum, die Dinger einzulöten, dass sie dann nicht wegschmelzen. Wobei mir das auch noch nie passiert ist. Ja, und dadurch, dass so Produktionsunterschiede entstehen bei den einzelnen Herstellern, kannst du, wenn du lang genug rumprobierst, beziehungsweise es gibt Rezepte dafür, dir selber auch Switches bauen, beziehungsweise so kombinieren, dass du halt auch da nochmal so ein bisschen Performance rausholen kannst, weil gerade so die Cherry Cases von den Switches, die Housings, sind relativ präzise. Die sind wirklich sehr, 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 sehr präzise gefertigt. Nur die Stems sind nicht so optimal von den neuen Cherry Switches. Die sind da relativ lose. Das klingt auch wieder so, als würden sie jetzt drin rumwackeln ohne Ende mit einem halben Meter Spielraum. Ist auch nicht so. Aber die haben ein bisschen mehr Spielraum als andere Switches, sagen wir es so. Und wenn du dann die Stems von anderen Switches nimmst und die in den Cherry Switch reinbaust zum Beispiel, kannst du dann einen unfassbar präzisen Switch hinbekommen, der nahezu nicht wackelt oben am Stem beziehungsweise auf dem Keycap. Und das macht so für das Gefühl auch nochmal so ein bisschen, so ein kleines bisschen Plus aus, wenn deine Taste wirklich sauber gerade nach unten geht, anstatt so ein, vielleicht ein Viertelmillimeter ausweichen kann. Und das sind so diese Faktoren, wo du dich so unfassbar verlieren kannst. Ich kann es nur immer wieder sagen.
Oh ja. Ich muss nochmal einen Schritt gerade zurückgehen, weil wir haben ja natürlich auch Hörer dabei, die mit Tastatur mechanisch also schon vielleicht noch nicht so am viel am Hut haben. Weil wir haben jetzt ein paar Mal schon gesprochen, linear, taktil, clicky. Wollen wir das gerade nochmal kurz einordnen, damit das auch für alle klar ist, wo denn jetzt der Unterschied liegt?
Selbstverständlich. Ich vergesse dann immer, dass es halt auch Leute gibt, die keine Tastaturen bzw. keine mechanischen Tastaturen benutzen. Es tut mir leid da draußen, das ist nicht mit Absicht. Genau, lineare, taktile und clicky Switches. Die linearen, also es geht im Prinzip eigentlich nur um den Druckpunkt. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Bei linearen Switches ist der Verlauf des Tastendrucks, wie der Name schon sagt, linear. Man spürt gar nichts, bis man unten in der Taste ankommt. Dann hält das Ganze an und man kann nicht weiter drücken. Auf dem Weg dahin merkt man im Normalfall nichts, außer man hat einen schlechten Switch und der kratzt so ein bisschen am Gehäuse. Dann merkt man das Kratzen so ein bisschen, aber das hoffe ich ist nicht der Fall. Bei taktilen Switches ist das ein kleines bisschen anders. Da drückt man so lange, bis es so einen spürbaren, aber nicht hörbar, ganz, ganz wichtig, Klick im Switch gibt. Und das ist dann wirklich der Punkt, wo der Switch auslöst und der Schaltkreis geschlossen wird. Das sind dann die taktilen, weil, wie gesagt, man spürt dieses Schalten des Switches. Ist, je nach Switch ist das auch sehr, sehr ausgeprägt. Es gibt unfassbar taktile Switches, wo es wirklich fast schon Richtung hörbares Klick geht, das Auslösen. Ist Geschmackssache. Meins ist es jetzt nicht unbedingt. Ich bin eher so, ja, so ein mittelschwerer Tactile Bump ist ganz okay. Wenn man den spürt, ist super, weil dann merkt man, wenn der Switch auslöst. Genau. Und dann gibt es noch so die Kombination, die Clicky Switches. Denn die Clicky Switches sind meistens auch taktil in einer gewissen Art und Weise. Beim Clicky Switch ist es einfach so, dass da noch ein zusätzliches Bauteil drin ist, das gegen ein anderes Bauteil schlägt, wenn der Switch auslöst. Also man hört wirklich den Klick. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und dieses Auslösen, das spürt man dann auch wieder im Switch selber beziehungsweise auf der Taste und merkt dann, wann der Switch ausgelöst hat. Genau, das sind so die drei Grundarten, würde ich sagen. Es gibt noch eine Million andere verschiedene Switches, aber ich glaube, das ist erstmal so die Basis, die wichtig ist.
Und wenn ich mich jetzt anfange, mit diesem Thema zu beschäftigen, wie finde ich jetzt den richtigen Switch für mich? Ich meine, ich kann mir ja nicht zig Tastaturen kaufen, doch ich könnte, aber vielleicht sollte ich nicht.
Ist, glaube ich, nicht zu empfehlen. Das ist, glaube ich, nicht zu empfehlen. Nee, auch dafür gibt es zum Glück eine relativ gute Lösung. Es gibt, wenn man mal so rumschaut nach Switch-Testern, nennt sich das Ganze, kann man nahezu überall kaufen. Sämtliche größeren Online-Märkte haben so Dinge eigentlich vorrätig. Und ich glaube, es ist so, um sich erstmal ein Bild zu verschaffen, sich einen Standard-Cherry MX Switch-Tester zu holen, ist, glaube ich, ganz gut. Da merkt man mal so die Unterschiede, kann sich da auch schon mal drauf einstellen, was man so haben möchte. Wobei ich dazu sagen muss, das kann auch variieren. Ich habe angefangen mit linearen Switches, bin jetzt mittlerweile auf den taktilen Switches, habe die ein oder andere Clicky-Tastatur, also es variiert. Das heißt, man kann sich da nicht wirklich drauf festlegen, aber man hat mal so ein Gefühl dafür, was die einzelnen Switches so machen. Kriegt da auch so ein Gefühl für die Druckstärken, denn das ist noch was anderes bei den Switches, die kommen nämlich in unterschiedlichen Druckstärken. So der Standard ist sowas zwischen 60 und 68 Gramm, würde ich sagen. Das ist so das Mittelmaß. Es gibt Switches, die sind schwerer zu bedienen. Es gibt Switches, die sind deutlich leichter zu bedienen. Bis hin zu 15 Gramm, was ziemlich abgefahren ist. Das ist sehr, sehr leicht. Also da löst man dann auch aus Versehen mal aus. obwohl man es gar nicht wollte. Und genau, wenn man sich so einen Switch-Tester kauft, die gibt es auch in den unterschiedlichsten Größen. Ich habe damals auch angefangen mit dem Standard Cherry MX Switch-Tester, wo so die gängigsten drauf waren. Die Reds, die Blues, Black, Brown. Ja, ich glaube, die vier waren es. Die waren da drauf. Und da habe ich mal so ein Gefühl dafür bekommen, was clicky Switches sind, was taktile sind und was lineare sind. Ich glaube, das ist so der beste Einstieg. Wenn man ein bisschen mehr Geld übrig hat, beziehungsweise so in den Anfang von einem Hobby investieren möchte und wenn es dann egal ist, wenn das Hobby dann trotzdem nichts für einen ist, die gibt es auch in Größe, wo man dann doch schon mal ein bisschen mehr Varianz drin hat, auch mit einer Menge anderen Druckstärken drin, anderen Switches, also Kyle wäre da, glaube ich, ein ganz guter Anlaufpunkt. Die machen relativ große Switch-Tester, wo man dann 24, 28, 30 Switches hat, die man mal durchprobieren kann. Ich packe den Link in die Shownotes.
Dankeschön.
Oh, ich muss mir das nachher nochmal anhören, was ich da alles zusammensammeln muss. Genau, es gibt auf jeden Fall so die Switch-Tester. Ich glaube, das ist so der Anlaufpunkt Nummer 1, den man anlaufen kann, wenn man sich für mechanische Tastaturen interessiert, weil das erstmal so einen guten Überblick darüber gibt, was es so an offensichtlichen Möglichkeiten gibt, wie man da in dieses Hobby reinkommen kann. Genau.
Was mir gerade noch spontan einfällt, um die eigene Frage zu beantworten. aber weil ich selber eine habe, es gibt ja auch Tastaturen, wo du die Switches einfach mit rausziehen kannst. Ne? Also die Hot Swappable sind, das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung, wo du genau sagen kannst. Und dann könntest du natürlich auch sagen, okay, jetzt kaufe ich mir mal nur 4 Switches, die mich interessieren, weil sie klingen so, als wäre es das Richtige. Und dann kann ich das relativ einfach austauschen, weil sonst ist es nicht so einfach, mal gerade einen Switch bei einer Tastatur auszutauschen.
Das ist vollkommen richtig. Mittlerweile, klar, gibt es da auch wirklich gute Tastaturen, die gerade hot swappable sind, wo du einfach mal sagen kannst, gut, okay, ich tausche jetzt einfach mal einen Switch aus und probiere mal was anderes. Hast du recht, habe ich völlig außen vor gelassen, völlig vergessen. Das stimmt natürlich, ganz klar.
Ist mir aber auch gerade erst spontan eingefallen, also von daher. ich glaube, die Tester sind jetzt mal erstmal interessanter, weil du dann auch wirklich was Dediziertes dafür hast. Genau. Gut, damit haben wir uns Switches angeguckt, aber da gibt es ja noch mehr. Es gibt nämlich auch noch Keycaps. Was gibt es denn da noch so für Unterschiede und worauf sollte oder kann man da achten?
Unterschiede bei Keycaps, alles. Alles. Also angefangen beim Material ist natürlich also das gängigste Material sind so PBT. Du darfst mich, wie gesagt, nicht nach diesen chemischen Abkürzungen fragen, was das für Kunststoffe sind. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir nur die Kurzform sagen. Es gibt so ABS-Keyboards und solche Geschichten, Keycaps und solche Geschichten. Ist eine Geschmackssache. Ganz, ganz klar, was für Material man da nimmt. Das ist, das eine hat ein bisschen mehr Abrieb, so auf die Dauer der Zeit. Das heißt, die werden dann so ein bisschen glänzig, wie man es vielleicht kennt, so von anderen Tastaturen, wenn man eine Weile drauf schreibt. Die 0815 Keyboards hatten dann meistens kein WASD mehr, wenn man da lang genug drauf gezockt hat. Genau, solche Geschichten können dann da entstehen. Das ist das eine. Wie gesagt, das ist so ja, das Material, die Geschmackssache. Wobei alles Geschmackssache ist. Dann natürlich noch das Profil an sich. Also das Profil im Querschnitt, muss man dazu sagen, wenn man quasi seitlich auf die Tastatur schauen würde, welches Profil die Keycaps hätten. Es gibt so uniforme Keycaps zum Beispiel, die sind komplett eben. Da ist jede Reihe auf deinem Keyboard exakt gleich hoch. Die Keycaps sind symmetrisch, ist relativ cool und nett. Ich mag das Profil, das sind so Geschichten wie KM ist, glaube ich, relativ uniform. Es gibt DES war es, glaube ich, nicht. Was hast du mich erwischt? Apple hatte früher zumindest auf dem Apple 2C waren uniforme Keycaps drauf. DSA ist uniform. Also so, wo die Keycaps wirklich alle exakt gleich sind von der Wölbung her und von der Ausprägung her, sind die ein. Da gibt es auch so Sachen wie SA oder so Abwandlungen davon wie ASA. Das ist dann, glaube ich, firmenspezifisch auf Akku, wenn ich mich richtig entsinne. Die haben dieses ASA-Profil, was sehr, sehr angelehnt ist an SA. Und da geht es dann meistens darum, dass die Wölbung im Querschnitt eine höhere ist. Das heißt, dein Keyboard macht dann, wenn du die Keycaps draufsteckst, in deinem Profil, das du dir ausgesucht hast, dann hat dein Keyboard an sich so eine kleine Wölbung drin, was den Weg von deinen Fingern nochmal ein bisschen verkürzt, was so ein bisschen ja, Tippgeschwindigkeit bringen soll, so ein bisschen so einen minimalsten Tick-Ergonomie. Genau, das sind, glaube ich, so die Hauptfaktoren. Was natürlich niemals außer Acht zu lassen ist, ist natürlich, wie die Keycaps aussehen. Das ist ganz, ganz wichtig. So Farbkombis und welche Fonts da drauf sind. Und ja, das ist, muss ich ehrlich sagen, ist so meistens eigentlich so der Kritikpunkt, nachdem ich zuallererst aussuche und erst dann gucke ich, was das für Material ist und ja, und welches Profil.
Ja, da bin ich auch schuldig. Also da bin ich auch schon fündig geworden, wo man einfach auf irgendeiner gängigen Seite guckt und denkt, oh, die ist aber schick. Ja, und ja, ja. Wenn das Material dann so halbwegs stimmt, ne, und ja, dann passt das schon. Und dann sehen die auch ganz schön aus. Und das sind auch tolle Verpackungen, was du kriegst. Ich meine, du hast mir auch ein paar nette empfohlen damals, ne? Und dann kriegst du wirklich schöne Verpackungen, wo alles so auf ist. Du hast manchmal auch noch Varianten, wo du sagen kannst, will ich jetzt immer dieselben Farben haben? Oder gibt's Highlights, dass ich ein paar Tasten noch mal so ein bisschen hervorheben kann? Das ist, gibt's unglaublich viel. Und ich habe letztens, ich habe auch bei dir im Discord gesehen, wo dann da kleine Displays drin waren, dass sich jeweils die Beschriftung der Taste geändert hat, je nachdem, was man am Tippen war oder auf welcher Ebene man da gewesen ist, wo ich so dachte, oh, ich will gar nicht wissen, was es kostet, aber es ist schick, ja.
Kostet in der Tat noch nichts. Das hat jemand gebaut, der da auch auf dem Discord unterwegs ist. Der Thomas heißt er, lustigerweise. Ah, aber gut, ihr könnt es nachhören. Wir nehmen hier an einem Dienstag auf und morgen ist Mittwoch. Da ist meine CCH Late Night und da wird er zu Gast sein. Er wird darüber reden, weil er hat die Dinge gebaut. Der baut in Keycaps baut er kleine Displays rein. Genau. Und das ist, ich finde das auch unfassbar spannend. Ich verfolge das Projekt von ihm jetzt schon seit, ja fast seit Anfang an, nicht ganz. Es ist mir irgendwann mal so in die Timeline gespült worden. Und ich finde das auch so abgefahren. Er baut da wirklich so selber kleine OLED-Displays sind es, glaube ich, mit Verkabelung und allem drum und dran, baut er in MX-Keycaps rein. Das ist der Wahnsinn, was er da gebaut hat. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist unfassbar klein, wenn man sich mal so eine Taste anschaut von einem Keyboard. Unfassbar klein und unfassbar frickelig. Ich will es, glaube ich, nicht selber bauen. Aber er hat gemeint, er will das ganze Projekt so weit voranbringen, dass es auf jeden Fall nachbaubar ist. Ob er es in Verkauf bringen will, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber nachbaubar soll es auf jeden Fall sein.
Aber es sieht, also es macht gerade, also gerade, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, ne? Wenn wir nochmal über die Anzahl der Tasten sprechen, je weniger Tasten du hast, du musst ja trotzdem jedes Zeichen bekommen, ne? Das heißt, ab einer gewissen Zahl wird es sonst schwierig und das Prinzip dahinter, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja quasi, du drückst auf eine Taste und dann hast du auf einmal, hat jede Taste eine neue Bedeutung so ungefähr. Oder genau. Gewisse Tasten haben neue Bedeutung und wie du es eben schon mal beschrieben hast, mit denen eine Taste hat 6 Funktionen, ne? Und das ist natürlich dann auch was, was man lernen muss, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Tastatur dann auch direkt anzeigt, ja, was du jetzt gerade hast, ah, mega. Ja,
also, ja, ja. Magic. Also das finde ich auch ziemlich, ziemlich abgefahren, was er da produziert hat oder beziehungsweise gebaut. Und ich glaube, er ist jetzt, vor 1-2 Wochen ist er, glaube ich, wirklich fertig geworden mit dem Projekt und das ist der Wahnsinn. Also ich bin nachhaltig beeindruckt von diesem Machwerk an Lötkunst. Ich kann es gar nicht anders beschreiben irgendwie. Das ist sehr, sehr cool, was er da macht. Genau. Ja, Keycaps. Eins noch vorweg. Wenn ihr nach Keycaps schaut, die meisten sind nämlich in Group-Buys organisiert, muss man nämlich auch dazu sagen. Man kann Keycaps kaufen auf den gängigen Plattformen. Wo man Keycaps findet, kann man natürlich machen. Variiert von ultra schlecht bis hin zu ziemlich, ziemlich gut. Gibt es alles auf den großen Marktplätzen. Dann gibt es aber noch so diese Designer-Keycap-Sets, würde ich es mal nennen. Das sind dann wirklich hochwertiges Material, zum einen. Und halt extra dafür produziert. Ganz, ganz klar. Das sind so kleine Designer, die denken sich ein Design aus und dann geht das Ganze in den Group-Buy. Das heißt im Prinzip nichts anderes als man sammelt die Stimmen, beziehungsweise man sammelt Menschen, die mitmachen wollen, beziehungsweise das ganze Set kaufen wollen. Und dann geht das Ganze in Produktion. Kann dann auch mal sein, dass man da so 3 Jahre wartet auf ein Keycap-Set, was natürlich nicht so schön ist, liegt aber schlicht und ergreifend irgendwie an diesen Produktionszeiten. Glaube ich zumindest. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man dann doch irgendwo so das ein oder andere Set sieht und denkt so, oh, das muss ich unbedingt haben. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten, die passieren können. Einerseits, es war vor einem Jahr im Group-Buy und du hast ihn verpasst und du wirst niemals an dieses Set rankommen. Oder du stehst vor einem Group-Buy und musst überlegen, ob du da jetzt, weil da geht es dann nämlich um ganz, ganz anderes Geld, da ist man dann nämlich schnell mal bei 200 Euro für ein Tastenkappenset und das sollte man sich dann doch überlegen, ob man das möchte oder nicht. Ja, und da steht man dann da und überlegt sich, gebe ich dieses Geld aus, um in 3 Jahren dann vielleicht mal Keycaps zu bekommen? Ja, das ist so ein bisschen die Krux an den Keycaps. Aber ich muss auch sagen, gerade so mit diesen Akku-Geschichten bin ich eigentlich relativ gut gefahren. Bis jetzt sind qualitativ, sind die top und ich muss auch sagen, Preis-Leistung ist da wunderbar. an dem gibt es nichts auszusetzen.
Ja, es ist ein unglaubliches Thema. Und wir haben jetzt noch einen dritten Faktor, über den ich mit den Formfaktor, über den ich mit dir sprechen wollte, denn jetzt haben wir es nämlich schon ein paar Mal erwähnt, es gibt da ja die unterschiedlichsten Weiten. Wir haben eben schon mal von Prozentzahlen gesprochen, ne? 100%, 60, 75, da gibt es auch gefühlt alles.
Genau.
Was sich dann auch auf die Menge der Tasten auswirkt, ne? Eben du hast 42 Tasten, bei mir sind es ein paar mehr, ja, auf dem Standard-Layout. Kannst du uns da mal so einen Überblick geben, was da so grob da ist und was denn die Vorteile sind? Also warum ist das jetzt so cool, dass ich nur 42 Tasten habe, wo ich doch auch theoretisch 84 haben könnte?
Das ist richtig. Wo ist da der Vorteil? Also wie du sagst, es gibt wirklich Profile von ganz groß. Dieses 1800er Layout ist ein relativ interessantes, weil du unfassbar viele Tasten hast. Bis hin zu ganz, ganz klein. Ich habe mein kleinstes Keyboard hat 8 Tasten. Ist ein vollwertiges Keyboard, du kannst komplett damit schreiben. Ja, es ist, glaube ich, was da den Reiz ausmacht, warum ich eine Korn mit 42 Keys habe, ist, weil, ja, ich muss mal sagen, weil ich mich dazu zwinge, nicht mehr zu brauchen, sagen wir es so. Du kannst im Prinzip, sind 42 Keys optimal zu erreichen mit den Fingern, ohne größere Anstrengung zu vollführen. Ohne die Finger großartig spreizen zu müssen oder ähnliches oder halt von oben nach unten zu bewegen. Das hast du alles wunderbar in einem Griff und du hast nochmal 3 extra Tasten für die Daumen, dass du da deine sowas wie Enter und Space drauflegen kannst, dass du deinen Daumen auch bloß in eine Richtung bewegen musst, nämlich nach außen im Prinzip mit deinen Keys. Es ist, glaube ich, ein Ergonomiefaktor. Und der Vorteil ist natürlich, dass die gesplittet ist, also auf 2 Teile aufgeteilt, so dass ich mir das Ganze so hinlegen kann, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, so breit, wie es einfach passt für meine Hände. Das ist, glaube ich, so der Vorteil. Ich kann es allerdings auch nachvollziehen, wenn man einfach eine 60%-Tastatur hat. Habe ich auch, die eine oder andere. Und ich schreibe da auch gern drauf, keine Frage. Ich muss nur mittlerweile sagen, wenn man so mal den Unterschied geschmeckt hat zwischen Split-Tastaturen, die man sich beliebig platzieren kann auf dem Schreibtisch, und einer 60%-Tastatur, wo man eben immer gezwungen ist, die Hände vorm Körper zusammenzuführen und zu tippen, es ist bei weitem nicht so gemütlich. Deswegen, ja, ich mag meine 42 Tasten. Komme mittlerweile auch gut mit den Layern klar. Das ist natürlich, es ist eine Umstellung, ganz, ganz klar. Von, keine Ahnung, von 104 Tasten, dann auf 75 Tasten, auf 65 Tasten, auf 60 Tasten, auf 40 Tasten dann im Prinzip oder auf 42 Tasten in dem Fall. Es ist eine Umstellung, ganz klar, aber es ist einfach ein Prozess. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine 30%-Tastatur, die wäre mir auch zu klein.
Und wie bringst du dir das bei? Weil ich glaube, wenn ich die Fotos von deiner Korn richtig im Auge habe, hast du keine Beschriftung auf den Tasten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wechsle, ich sag mal, von meinem Standard-Tastatur-Layout von der Rubber Dome auf diese Tastatur, ich bin ja verloren. Also das ist ja, wie kriege ich das hin? Also was ist der Trick, dass man sich womöglich sogar noch ein neues Layout aneignet, ja, oder wie machst du das?
Ja, das ist auch noch so ein Schritt, vor dem ich noch stehe. Ich will unbedingt Neo 2 lernen. Das ist auch so ein tolles Keyboard-Layout, was so mal so was ganz anderes im Vergleich zu QWERTY oder QWERTZ ist, beziehungsweise ISO-DE und ANSI-OS, muss man ja sagen. Ja, wie lernt man das? Man springt ins kalte Wasser und probiert es einfach. Und zur Not hast du dir immer noch neben deiner Tastatur einen Zettel liegen, wie deine Tastenbelegung ist.
Das machst du also.
Geheimtrick.
Ja, also das war
das
nämlich
ist der
auch.
Geheimtrick.
Du hast mir da auch, ist ja auch eine Korn, die du mir geschickt hast. Und ich habe gesagt, ey, ich muss die verschiedenen Layer da stehen haben, damit ich weiß, okay, wo bin ich jetzt und wie komme ich da jetzt wieder hin? Weil sonst ist es, glaube ich, am Anfang gerade unmöglich.
Es ist relativ, relativ hakelig. Und gerade wenn du halt wirklich mal so, also ich finde halt so Split-Keyboard und die Korn an sich mit ihrer Tastenanordnung ist schon nochmal was ganz, ganz anderes, wenn du von einem, was hatte ich davor? Waren auch so 75% Standard, Staggered, Layout, ANSI-OS, ist halt echt ein Unterschied, weil deine Tasten liegen auch schlicht und ergreifend woanders und du vertippst dich auf jeden Fall am Anfang, gar kein Problem, das passiert, glaube ich, jedem, aber irgendwann so, ich glaube, es dauert so 2,5, 3, 4 Wochen vielleicht sowas, bis du dann mal so die Keys an sich in deinem Muskelgedächtnis drin hast, bis das so einigermaßen funktioniert und dann noch vielleicht so 1, 2 Wochen dazu, dann hast du auch das Layout mit drin, wo welche Tasten sind und dann funktioniert das. Wobei ich auch finde, dass du oder so ging es mir zumindest, ich kann ja nicht auf die schließen, aber so ging es mir zumindest, dass ich erst auch dann anfangen konnte, so die Tastatur weiter auseinander zu rücken. Weil mein Gehirn immer noch gedacht hat, so eine Tastatur, ein Brett. Und das, so muss man dann im Prinzip auch tippen, war von meinem Gehirn wahrscheinlich so ein bisschen Trugschluss, denke ich mal. Und dann kannst du irgendwie anfangen, so die Tastatur ein bisschen weiter auseinander. Und dann kannst du deine Hände wirklich optimal gemütlich auf dem Schreibtisch platzieren. Und das ist die perfekte Keyboard-Erfahrung.
Aus also so ein bisschen Zeit muss man sich einfach dafür geben.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, man sollte nicht parallel anfangen, Emacs oder Vim zu lernen, wenn man es noch nicht kann. Und dann auch so
Tastatur. Ist mutig? Ist mutig? Kann man machen? Zu empfehlen wäre es wahrscheinlich nicht. Ja. Da hast du recht.
Das stimmt, ja. Okay.
Oh, wow.
Also das wär Königsdisziplin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das wäre in der Tat Königsdisziplin, ja.
Ja. Sehr schön. Gibt's, wir nähern uns so langsam dem Grand Final, noch ein paar populäre Modelle von mechanischen Tastaturen, wo du sagst, die willst du hier noch gerade droppen? Du hast die Korn schon genannt, wir haben über die Totem gesprochen. Hast du noch andere Tastaturen so im Kopf, wo du sagst, das sind tolle Tastaturen, die sollte man sich mal angucken?
Mit Sicherheit. Also ich muss sagen, so die Totem beziehungsweise, nee, die Korn mehr. Also die Totem ist schon relativ nah dran jetzt, aber die Korn ist immer noch so mein Favorit an Split-Keyboards. Wenn man wirklich mal so anfangen möchte mit Split-Keyboards, ist, glaube ich, die Korn richtig, richtig optimal. Die ist erstens einfach zu löten, auch wirklich komplett Open Source. Es braucht nicht viele Teile. So manche Keyboards brauchen halt richtig, richtig viele Einzelteile. Und da hat man dann relativ wenig Lust, das Ganze dann auch zu löten. Bei der Korn geht es relativ fix. Die ist, wenn man sich ransetzt, ist die in einer Stunde ist die gelötet und einsatzbereit. Und das finde ich halt so klasse bei der. Das ist ein wunderbares Einsteigerboard, wenn man sich Split-Keyboards mal anschauen möchte. Deswegen ist die da so im Split-Bereich relativ weit vorne bei mir, wenn nicht sogar auf Platz 1. Ich mag die Korn einfach. Ist ein tolles, tolles Keyboard. Wenn man nicht unbedingt ein Split-Keyboard haben möchte und einsteigen will, dann ist Keychron. Ich glaube, Keychron ist der Anlaufpunkt Nummer 1. Einfach qualitativ und auch so ja, Modifizierbarkeit würde ich es mal nennen. Gibt es auch als Hot-Swap-Möglichkeit, sodass du deine Switches austauschen kannst. Da würde ich sagen, Keychron gibt es in sämtlichen Größen. Von 100%, 75% haben sie 60%, 65%, es gibt eine 40% mittlerweile, habe ich gelernt. Es gibt auch eine, da war ich ein bisschen scharf drauf, auf die im Alice-Layout. Ich weiß nicht, hast du die schon mal gesehen? Die hat so ein leichtes, geschwungenes Layout im Prinzip, so nach unten abfallend. Das ist immer ein ganz interessantes Layout, ist so ein bisschen angelehnt an Split-Keyboards, aber immer noch auf einem Brett drauf. Und ich habe noch keine Alice. Ich brauche noch eine Alice irgendwann. Muss ich mal schauen. Und mittlerweile hat Keychron ja auch diese Q-Modelle zum Beispiel, die Q1, Q2 und wie sie jetzt alle heißen, wo dann die wunderbare Firmware QMK drauf kann, die komplett frei konfigurierbar ist, wo man sich selber Tastenbelegungen zurechtbauen kann, wie es einem passt. Und das ist halt wunderbar. Und ich glaube, damit haben sie halt wirklich nochmal so einen Punkt gesetzt, so ein Meilenstein irgendwie in der Geschichte, dass QMK-Keyboards zu einem wirklich relativ erschwinglichen Preis. Also ich muss sagen, Keychron ist wirklich Preis-Leistung top, kann man nicht anders sagen, da so auf den Markt zu hauen. Das ist wirklich, ja, wie du vorhin gesagt hast, also Keychron ist auf jeden Fall so ein Meilenstein in der Second Wave. Auf jeden Fall.
Also was ich noch platzieren wollte, ist Ducky.
Ja.
Die habe ich ja und das war für mich, ich hatte erst die Ducky 2 und dann habe ich mir die Ducky 3 geholt. Und die Ducky 2 war schon toll, aber die Ducky 3, das war beim ersten Tippen, da erinnere ich mich heute noch dran, das war wirklich ein Träumchen. Kann ich also auch, ist glaube ich ein bisschen preislich nochmal ein bisschen über Keychron, ist aber auch relativ viel konfigurierbar. Kriegst du auch in Deutschland? Ich hatte damals nur Probleme, an die US-Layout zu kriegen ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es bestellt habe, aber ich glaube, da habe ich auch ein bisschen Zoll bezahlt und ja, aber sonst ein Keychron habe ich auch teilweise, sind schöne.
Genau, wo du es gerade sagst mit Layout, der Vorteil bei Keychron ist einfach, dass es die auch im ISO.de Layout gibt, weil was ich immer so, wo ich immer drunter verlinkt werde, wenn es die Fragen irgendwo auf Social Media gibt von wegen, ich will eine mechanische Tastatur, welche könnt ihr empfehlen? Und dann sagt man, ja, hier nimm doch die und die. Und dann kommt aber als Antwort, naja, aber ISO.de muss schon sein. Und denkst du, ja, es gibt halt leider, ISO.de ist relativ schwierig. Also auch ein kleiner Disclaimer, wer jetzt hier zuhört und denkt, ich brauche auch eine mechanische Tastatur und zwar im ISO.de Layout. Macht euch mal nicht zu viel Hoffnung, weil das ist ein Layout, was nicht ganz so oft vertreten ist, leider. Genau, das wird so ein bisschen vernachlässigt. Also ANSI-OS ist da schon eher so der Standard, der so rumgeht. Genau. Ja, aber Keychron hat ISO.de-Layout-Keyboards und das ist halt schon ziemlich, ziemlich cool, dass sie da den Markt auf jeden Fall abdecken. Und wie gesagt, Preis-Leistung ist bei denen top. Das ist echt wunderbar. Schön.
Ansonsten, den Tipp kennst du auch schon von mir, ANSI-OS kaufen und dann das Euro-Layout draufsetzen.
Ja,
das
wunderbares
ist,
Layout.
Ja, ist wirklich richtig gut und macht das, also man hat diesen Vorteil, des US-Layouts, gerade beim Programmieren, dass viele Tasten einfach besser liegen, gerade so die Klammern und so. Aber du kommst auch an die ganzen Sonderzeichen sehr einfach dran und das ist innerhalb von ein, zwei Wochen im Gespür, hast du das Gespür dafür.
Genau, das ist echt ein, ja, wirklich auch so ein kleiner Geheimtipp, dass dieses Euro-Key.
Ja.
Genau. Den muss ich mir auch nochmal schnappen, den Designer von dem Ding. Das würde mich auch mal interessieren, was er sich dabei gedacht hat.
Ja. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt hier den Podcast gehört, ich will eine mechanische Tastatur, ich muss gar nicht löten können, ich kann halt eine gute Tastatur von Keychron zum Beispiel mir holen und bin schon mittendrin im Game. Wenn ich aber sage, ich will hier die abgefahrene Korn zum Beispiel, dann komme ich am Löten nicht vorbei, oder?
Ja, ich glaube, so kann man es, glaube ich, ganz, ganz gut sagen. Also es gibt schon noch so Mischformen, nenne ich es mal. Ich meine, klar, du hast die Boards, die du fest kaufen kannst. Ducky, Poker machen da Geschichten, sowas, Keychron natürlich, die fertig gebauten Sachen, wo du einfach deine Switches reinstecken kannst, wenn es Hotswap ist und machst deine Keycaps drauf und kannst losschreiben. Dann gibt es so das komplett andere Extrem, wo du dir deine PCBs, also deine Platinen bestellst, dann auch deine ganzen Einzelteile zusammensuchst, deine Dioden und Transistoren und bla blub, deine Mikrocontroller, deine Switches, alles drum und dran, das alles verlötest, dann die Firmware draufbaust, also wirklich so komplett Custom. Und dann gibt es aber noch so diese Mischform, also die ErgoDocs, nennt sich dieses Keyboard, ist sie komplett Open Source, ich weiß es gerade, ich will nichts Falsches sagen, aber man kann auf jeden Fall Derivate davon Open Source produzieren lassen. Beziehungsweise die Leiterbahn, beziehungsweise die PCBs, das wollte ich sagen. Die kannst du produzieren lassen, sodass du PCBs hast und dir die bauen könntest. Wird allerdings auch als fertig gebautes Keyboard verkauft. Gibt es so auch. Es gibt immer wieder mal so Keyboards, die so ein bisschen spezieller sind, wo dann diverse Online-Shops auch anbieten, die vorgebaut zu verkaufen. Aber es ist eher selten. Also du kaufst eher Kits. Und da sind die ganzen Einzelteile drin, die dir so vor den Latz geworfen werden. Und dann heißt es, löt mal. Und dann hast du, wenn es gut läuft, am Ende eine Tastatur.
Als ich mir die Totem angeguckt habe, da ist mir das aufgefallen. Also ich will jetzt mit den Preisen, guck lieber besser genau, aber es war Keep Supply, nicht wahr, die angeboten haben. Und ich glaube, das war irgendwo zwischen 35 und 40 Euro. Dann hätten sie einem die auch zusammengebaut, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung
habe. Oh, ich glaube, ja, sowas um die 30 Euro.
Ja, also jetzt nicht wegen dem Preis. Genau. Bei uns beschweren, wenn der falsch ist. Guckt auf der Seite nach, verlinken wir. Und genau, das ginge natürlich dann auch, aber ja, muss man dann schauen. Jetzt habe ich mal Keep Supply ganz bewusst erwähnt, weil da gibt es auch eine schöne Folge von dir, was ich super spannend fand, denen mal zuzuhören, wie das Ganze so kam und was sie sich alles gedacht
haben. Unfassbar nette Typen. Ich habe die auch auf der Mechanicon dann das erste Mal wirklich live sehen können. War sehr, sehr angenehme Menschen.
Wenn ich mich jetzt eindecken möchte, entweder mit Tastaturen oder auch mit Einzelteilen, wo bekomme ich das denn? Weil du sagst immer so die gängigen Märkte, aber ich fand es gar nicht am Anfang so einfach, die Sachen zu finden.
Ja, das ist richtig. Man muss ein bisschen graben. Wobei es mittlerweile auch ein bisschen einfacher geworden ist. Es gibt kbd.news, also kbd.news. Das ist der liebe Tamasch aus Ungarn, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich habe keine Ahnung. War bei mir mal relativ am Anfang mit dem kleinen Gastbeitrag, wo es um Community ging, dabei. Der macht einerseits einen netten Newsletter, wo er so monatliche, wöchentliche News zusammenfasst, was so im Keyboard-Game so geht. Der hat allerdings auch eine ganze Liste mit Händlern, mit Online-Shops und allem drum und dran, die schön sortiert nach Ländern, wo man sich befindet, kann man schauen, dass man ja möglichst natürlich in der EU sitzende Shops nimmt, weil man dann natürlich weniger Zoll zahlt. Genau. Da kann man dann schauen. Und kann sich dann so den Shop seines Vertrauens raussuchen. Es gibt auch in Deutschland einige Shops. Keycaps mit 3S am Ende zum Beispiel. Der Ben aus Leipzig. Unfassbar netter Typ. Sehr, sehr sympathischer kleiner Shop. Das wäre zum einen Keep Supply, hast du gerade schon gesagt, Connor Jakob und Timur. Auch, also das ist wieder dieses Familiäre, dass wenn man sich mal so ein bisschen in diese Szene reinbegibt, dann kennt man die ganzen Leute und denkt so, ach, ihr seid doch Keep Supply. Ist ganz, ganz nett und wirklich nette Menschen. Genau, Keycaps, Keep Supply. Gibt aber auch Candy Keys zum Beispiel. Candy Keys ist dann deutlich größer. Zumindest gefühlt. Ich habe gehört, es sind auch nicht so arg viel mehr Mitarbeiter bei Candy Keys. Aber es ist dann trotzdem nochmal eine ganz andere Nummer. Also bei Candy Keys kriegst du dann eher so auch diese bisschen höherpreisigere Keyboards, wo du dann ja statt für eine PCB 30 Euro zahlst, bist du dann da halt mit allem drum und dran, USB-C-Port und vorgelötet, bist du dann halt irgendwie bei 200 Euro. Ist dann schon ein bisschen andere Hausnummer, aber trotzdem hat seine Daseinsberechtigung. Das sind schon hochwertige Geschichten. Ja, genau. Dann gibt es so im näheren Umfeld 42 Keeps, die 42 wieder, per Anhalter durch die Galaxis, aus Pete ist ansässig in Polen, glaube ich. Genau, und der hat auch ganz, ganz viele Kits, die man selber bauen kann. Da warte ich jetzt gerade noch auf eine Plate. Ein wunderschönes ortholineares Keyboard. Genau, die kommt dann hoffentlich auch bald. Und ja, so gräbt man sich dann durch. Also es gibt diverse Listen mit Online-Shops, wie gesagt, kbd.news, da ist eine drauf, die ist ziemlich vollständig, würde ich fast sagen. Ansonsten gibt es noch switches.mx, der hat sich eigentlich hauptsächlich darauf spezialisiert, auf Switches. Und die Spezifikation hat aber auch eine Händlerliste. Die ist auch ziemlich, ziemlich cool. Ja, und so gräbt man sich dann durch. Und dann muss man immer so ein bisschen gucken, was so, ja, was so in die diversen Foren geschrieben wird, wenn jemand sagt so, oh, ich habe da und da bestellt. Also, ach, neuer Online-Shop, den kann ich noch nicht. Und dann guckst du da. Und dann wirfst du da Geld hin. Und dann fragst du dich am Monatsende, wo ist mein ganzes Geld?
Ja, glaube ich. Glaube ich direkt. Hast du noch andere Ressourcen, die du empfehlen kannst, wenn jetzt jemand sich noch mehr reingraben möchte in das Thema? Also außer zum Beispiel dein Podcast, natürlich.
Ja, der natürlich ganz, ganz oben, den muss man anhören, da sind so sämtliche Basics. Nein, ganz, ganz ohne Eigenwerbung. Also ich muss ja dazu sagen, zu meiner eigenen Verteidigung, es war ja, ich habe ja mit diesem Podcast selber dieses Hobby gelernt, muss man ja dazu sagen. Und ich habe mir gedacht, so, ich mache das öffentlich, dieses Lernen. Vielleicht hat der ein oder andere doch noch irgendwie, kann sich da was rausziehen, was er vielleicht selber auch noch benutzen kann dann im Nachhinein. Und irgendwie scheint es ja anzukommen. Von daher, es ist schon eine Informationsquelle, vielleicht nicht Nummer eins, aber man kann es ja ab und zu mal nebenher hören. Wäre nicht schlecht, ich würde mich freuen. Ansonsten, wenn man sich so ein bisschen umschaut, vorhin habe ich es schon erwähnt, geekhack.com, glaube ich. Das ist so, soweit ich weiß, das älteste Forum, was so in diese Richtung geht. Und ich denke, wenn so Fragen aufkommen zu mechanischen Tastaturen, dann wurde die mit Sicherheit da schon mal gestellt und man bekommt mit Sicherheit auch eine Antwort darauf. Genau, KeepTalk gibt es noch, keeptalk.com, glaube ich. Kommt alles in die Shownotes. Nagelt mich nicht drauf fest. Wir verlinken das dann hier. Ist auch eine tolle Anlaufstelle. Wie gesagt, die Community ist wunderbar nett. Die komplette Keyboard-Community ist eigentlich nett. Wie gesagt, die 99%. Und man hilft gerne anderen Leuten weiter. Ansonsten Discord-Geschichten. Also gerade bei dem CCH-Discord von mir gibt es auf jeden Fall eine I-Need-Help-Sektion, wo man Fragen stellen kann, wo bis jetzt eigentlich, soweit ich es gesehen habe, auch jede Frage beantwortet werden konnte. Gute Statistik. Irgendwann kommt eine Frage, die da kein Mensch beantworten kann. Genau, da hilft auch jeder jedem. Ansonsten, was gibt es noch? Es gibt noch den Mechanical Keyboards Deutschland, den MKD. Wenn man sich den anschaut, muss man ein bisschen, ist ein härterer Umgangston da so ein bisschen, ist nicht jedermanns Geschmack, muss man so ein bisschen für sich ausloten. Genau, den gibt es noch. Keyjam haben auch ihren eigenen Discord, das ist eigentlich ein Online-Shop, machen aber auch einen eigenen Discord mit viel Zeug drumherum. Für die Korn gibt es einen eigenen Discord-Server, wo man seine Bilder der fertig gebauten Korn dann auch posten kann und alle feiern es, weil nur Korn-Liebhaber da sind. Ist auch sehr schön, macht auch Spaß. Ja, also ich glaube, jeder Online-Shop, den man dann irgendwann mal findet, hat auch einen eigenen Discord-Server, weil dann gerade wenn man Sachen bestellt irgendwo und mal doch eine Frage hat zu irgendeinem Keyboard und nicht weiterkommt mit dem Bild beziehungsweise mit dem Bau vom Keyboard selber, kann man sich wirklich da an die Shop-Betreiber selber richten, weil meistens sind die Shop-Betreiber zumindest im näheren Kontakt mit den Designern von den Keyboards, sodass man da Fragen relativ schnell klären kann. Also ich glaube, Discord ist eine relativ gute Anlaufstelle. Genau, und ansonsten, weiß nicht, Mastodon, Hashtag Mechanical Keyboards. Ich glaube, da sind auch einige Leute unterwegs.
Ja, das stimmt. Da geht es auch schnell. Also wenn du da was fragst, kommt auch sehr schnell Feedback.
Ja, irgendwie meistens beißt einer der CCH-Ultras an und sagt, ha, das stimmt.
Ja, genau, das geht relativ schnell und eigentlich, Philipp, wird es dann auch relativ schnell gemenschen dann. Also das habe ich jetzt schon öfters gesehen, wenn jemand sagt, irgendwas mit Tastatur, dann geht bei dir so ein rotes Licht im Büro an.
Ja, beep, beep, dann kriege ich so das rote Telefon. Ja, wie bei Batman, du weißt.
Genau. Hast du auch den Butler, der das dann so annimmt? Und dann
Nee, das mache ich schon alles selber. Das ist...
Eine Ressource vielleicht auch, wer sich nur einen Talk angucken möchte, ich fand es jedenfalls sehr gut, war vom lieben Christian, der ja auch vor 2 Folgen hier war. Der hat auf der, ich glaube, Frostcon war es.
Es war die Frostcon, ja.
Mal wirklich so die Basics nochmal. Wenn ihr jetzt das alles gehört habt und sagt, oh, voll nett, aber ich habe mir nichts gemerkt, was sie alles gesagt haben oder so, ne? Oder ich möchte noch mal ein bisschen tiefer ins Detail oder möchte auch Folien sehen. Finde ich empfehlenswert, würde ich auch noch in die Shownotes packen.
Auf jeden Fall. Ich fand den Talk auch richtig, richtig klasse. Der war super. 2021 war das schon, oder?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe ihn nicht offen.
2022. Ich glaube 21.
Also er ist relativ aktuell. Er ist schon in der zweiten Welle.
Ja, Second Wave, sage ich ja. Aber ich muss, glaube ich, morgen oder nachher noch einen Wikipedia-Artikel schreiben. The Second Wave of Mechanical Keyboards.
Genau, und dann haben wir den Link, da kannst du sagen, hier im Podcast wird das erwähnt, ja. Also es ist ein Fakt und...
Wir müssen uns noch abstimmen, wann ich den veröffentliche, dass er noch online bleibt, bis die Folge hier online ist. Weil sonst ist er wahrscheinlich wieder verschwunden, bevor das Ganze hier released wird. Ah, sehr gut. Bring mich nicht auf Ideen.
Eine Frage haben wir noch, auf die freust du dich schon eine ganze Weile. Was muss ich denn noch wissen oder was habe ich vergessen zu fragen?
Eigentlich braucht man muss eigentlich gar nichts wissen. Das ist immer so, wie komme ich am besten rein in dieses Hobby? Das ist, ich glaube, da man muss eigentlich gar nichts wissen. Das Tolle ist, ein Keyboard funktioniert relativ simpel. Ein Keyboard ist relativ simpel aufgebaut. Löten ist simpel. Ich glaube, einfach machen. Ich glaube, mehr musst du gar nicht wissen. Das ist so das, was ich, glaube ich, allen sage, die vorher erstmal Infos haben wollen, wie das alles funktioniert. Brauchst du nicht. Es gibt Anleitungen, wie du es machen kannst. Mach's danach, mach einfach. Aber sobald du deine allererste Tastatur, die du selber gelötet hast, komplett selber gebaut hast, vor dir hast, denkst du, boah. Und das dann fang an, dich tiefer einzugraben. Dann hast du jede Menge Zeit, aber du hast eine selbstgebaute Tastatur vor dir. Und das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.
Und ich finde das eigentlich gerade das Motivierende daran. Du kannst halt einfach im Internet gucken, was gefällt mir überhaupt? Was hätte ich da gerne? Was trifft meinen Geschmack? Oder wie stelle ich mir das vor? Und irgendwo gibt es diese Tastatur, da bin ich mir relativ sicher für die meisten Menschen. Und dann guckst du halt, wie komme ich da hin, ne? Und vielleicht kaufst du am Anfang eine, mir damals, wie gesagt, die Ducky optisch einfach gut gefallen, da bin ich immer noch glücklich mit. Oder du guckst dann und in einem Discord, in einem Forum oder was weiß ich und sagst, boah, die Split, die Korn, die sieht aber gut aus. Und dann mit diesen Nylon-Keycaps, Low-Profile, perfekt. Und dann, ja, gut, du musst in die Teile kommen, aber... Ich glaube, das geht meistens noch.
Das ist relativ simpel. Also ich muss auch sagen, also ich glaube, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, die Korn, wie gesagt, ist für mich so das Einsteigermodell, was so Splits angeht. Also es ist eine Mischform. Es ist zum einen halt dieses perfekte Einsteigerding für Leute, die mal Splits ausprobieren wollen, aber halt auch so weit modifizierbar, dass du sagen kannst, es ist so bis hin zum High-End-Keyboard kannst du das Ding modifizieren und ausbauen und alles drum und dran. Von daher, das ist so ein wunderbarer Hybrid aus beidem. Und sie ist halt echt günstig. Also wenn du dir die Ergodox anschaust, die ich vorhin erwähnt habe, die Ergodox ist ein Split mit ein bisschen mehr Tasten, ein paar 80 Tasten hat die Ergodox, ist vom Aufbau her relativ ähnlich wie die Korn, hat im Daumencluster, also da die Tasten, wo die Daumen tippen, das nochmal so ein bisschen abgesetzt ist. Ich glaube 2 Tasten mehr sind es, 3 Tasten mehr. Und dieses Ding verkaufen die halt für über 350 Euro, glaube ich. Und das ist halt schon, es ist eine Stange Geld, das muss man wollen. 350 Euro für eine Tastatur ausgeben. Und da muss ich sagen, die Korn, du kannst ja die PCBs, kriegst du einen 5er-Pack beim PCB-Ätzer deines Vertrauens für, ich glaube, 10 Euro oder so. Sowas. Einzelteile sind Centbeträge, macht gar nichts. Das teuerste sind ja meistens noch die Switches. Nimmst du Cherry-Switches, bist du bei 40 Stück. Ich habe keine Ahnung, ich bin ganz schlecht im Kopf rechnen, vielleicht bei 20, 30 Euro sowas. Und hast du für 60 Euro, kannst du ein High-End-Keyboard haben. Hast natürlich noch keine Keycaps, natürlich. Aber wenn du Standard-Blank-Keycaps, wo keine Beschriftung drauf ist, kriegst du auch für relativ wenig Geld. Und bist du für unter 100 Euro, kannst du dir eine richtig, richtig High-End-Split-Tastatur bauen. Und das finde ich halt so faszinierend, dass du aus relativ günstigen und wenigen Teilen, die halt trotzdem was bauen kannst, was ranreicht an diese höherklassigen, höherpreisigen Geschichten. Und das ist halt so das, was mich auch an der Korn so fasziniert. Weil die Korn ist richtig, richtig vielfältig.
Das ist mir auch aufgefallen. Also als ich mich damit näher beschäftigt habe, ja, du hast die ja jetzt, ist ja über ein Kabel verbunden, aber das kannst du auch ersetzen, dass es drahtlos funktioniert, ne? Du hast da so viele Variationsmöglichkeiten, wenn du Sachen austauschen möchtest. Das heißt, du kannst auch mit der Tastatur so ein bisschen wachsen, ne? Oder da die jetzt auch nicht so teuer ist, kannst du auch sagen, okay, ich löte mir jetzt die zweite zusammen und dann probiere ich da andere Teile drauf aus. Und Keycaps kannst du relativ leicht wechseln. Also ist schon eine schöne Sache. Und wenn einem das Layout so gefällt, also man muss sich das ja auch vorstellen können, ne? Das heißt, weil ich sehe es genauso, wenn ich sie dann fertig habe, dann brauche ich einen Monat, bis die mal funktioniert. Und da muss ich wirklich meine Ducky, keine Ahnung, in Safe sperren und
Schlüssel wegwerfen.
Ja, genau. Dass man da jetzt erstmal sich so ein bisschen zwingt, bis man mit der umgehen kann. Ja.
Ja, das muss man machen. Man muss sich schon so ein bisschen zwingen. Und es wird halt den einen oder anderen Punkt geben, wo man immer so denkt, so, ja, jetzt, ich brauche doch kurz die andere, aber dann musst du sagen, nee, ich mach's jetzt mit der. Und dann brauchst du halt vielleicht für irgendwie einen Ablauf auf seine Tastatur so ein kleines bisschen länger. Aber das wird dann schneller. Nur so lernt man es. Ganz klar.
Das erinnert mich sehr ans Vim-Lernen, ne? Also weil ich das jetzt auch wieder ein bisschen fokussiert habe bei mir persönlich.
Ja, die Lernkurve ist nicht ganz so steil bei mechanischen Keyboards wie bei Vim.
Aber auch da, worauf ich hinaus wollte, war dieses, du musst es einfach anwenden, anders kannst du es nicht lernen. Es hilft nicht einfach nur, zweimal am Tag das aufzumachen und irgendwie den Vim-Tutor zuzumachen, sondern du musst das kontinuierlich lernen, damit du das drin hast, damit du es auch verstehst. Genau. Ja.
Das stimmt.
Sehr schön.
Aber irgendwann klappt's und dann macht's Spaß.
Genau. Und wenn nicht, sollte man sowieso was anderes machen. Dann ist es nämlich das falsche Hobby.
Ganz klar.
Und ist auch okay.
Auf jeden
Genau. Philipp, ich danke dir. Das war eine tolle Folge.
Viel zu danken.
Ja, ich hab viel gelernt. Also dieser Podcast erfüllt immer wieder seine Aufgabe.
Sehr gut.
Und ich merke das auch bei Themen, wo ich so ein bisschen Halbwissen habe, was ein bisschen hilft, vielleicht ab und zu ein bisschen zu navigieren oder nicht so ganz große Themenblöcke auszulassen. Aber ich habe was gelernt und das ist das Allerbeste daran. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Den Hörern danke ich auch fürs Zuhören. War sogar eine verhältnismäßig lange Herr Zenzes wills Wissen Folge.
Okay,
aber vollgepackt. Okay. Ja, das ist sonst immer so bei 45 Minuten bis, würde ich sagen, 60 Minuten maximal.
Oh.
Also von daher, ja, aber wir waren schön.
Ich gucke jetzt hier mal auf den Timer, wir sind jetzt bei 1 Stunde und 40 Minuten Aufnahme.
Ja, genau. Und das wird jetzt, also nach dem Schnitt ist es ein bisschen kürzer, wobei die Jingle kommt noch rein, aber ja. Da müssen sich dann hoffe ich, dass das Video auch okay ist.
Entschuldigung fürs Überziehen.
Sonst machen wir nächstes Mal einen Zweiteiler draus, gar kein Problem.
Okay.
Previously.
Ja. Nee, aber vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also es hat mich sehr, sehr gefreut und mach weiter so. Also mir gefällt das Format auch unfassbar gut. Ready for Review genauso.
Ah, oh, danke.
Großer Fan. Sehr, sehr großer Fan. Macht da genauso weiter.
Ja, es ist, und es macht auch Spaß. Und deshalb ist es, ne, kann ich dir auch nur sagen, Hackerkultur, den Klick-Klack-Hack. Ich höre es gerne. Ich meine, ich höre auch gerne Focus on Linux. Jetzt mache ich schon wieder Werbung für den Christian. Der schuldet mir jetzt Geld.
Zu Recht.
Ja, aber ja. Und ich bin kein Linux-Nutzer. Ne? Also ganz viele Sachen, über die der spricht oder mit seinen Kollegen da spricht, betreffen mich gar nicht. Aber es sind schöne Podcasts und es macht Spaß zu hören. Man lernt dann doch irgendwie wieder was oder ist irgendwo in dem Thema wieder mehr drin. Genau, aber jetzt haben wir uns genug gegenseitig gelobt. Wenn ihr das auch toll fandet, lieber Hörer, geht doch auf die Plattform eurer Wahl und klickt da auf irgendwie 5 Sterne oder sowas. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Oder schreibt uns was Nettes irgendwo, da freuen wir uns auch drüber. Besucht mal den Philipp in seinen Podcast und hört da mal rein. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Euch eine tolle Woche und eine tolle Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.